No. It's just 26. You should stick to talking about darts.
Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial, das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard, 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform, aus dem Madhouse, eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone.
26 Darts, eine neue Folge, nicht eine, es ist die neue Folge an den Turntables aus dem Studio Potsdam. Lutz Wöckener, Lutz, grüß dich.
Hey.
Und aus dem Filmpalast zu Ismaning, Köln. Wo bist du gerade? Jana Bosnica?
Köln. Am liebsten Köln.
Am liebsten Köln. Dann lassen wir dich auch da. Und ich bin in der Pension Wandermann in Oberbayern. Sag natürlich auch hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Aufnahmedatum, das schon mal vorausgeschickt. Montag, der 16.11., also der Tag, an dem der Grand Slam of Darts abhebt. Und wir wissen ja auch, und alle Darts-Fans, der World Cup of Darts liegt gerade hinter uns, ebenso die Winter Series. Und es sind, Leute, ich habe extra nochmal nachgezählt, nur noch 29 Tage, vermutlich nur noch 29 Tage, wenn wir das Datum des Starts richtig im Blick haben, bis zur Weltmeisterschaft. So, jetzt bitte, Ladies first, wie viel Darts-Ekstase hast du schon, Jana? Was macht das mit dir?
Ja, so lang.
Darf ich euch einmal unterbrechen?
Wir hätten nichts anderes von dir erwartet.
Sag mal, Ladies first, habe ich gerade gemacht. Jetzt unterbrichst du, du Vogel.
Benehmen. Ist wichtig.
Kauf dein Benehmen am Kiosk.
Ich darf das nicht vergessen. Darf ich jemanden grüßen?
Ja, natürlich. Nur hier in dieser Sendung.
Ich möchte jemanden grüßen. Ich möchte gerne Raphael Kotte grüßen. Mit dem, ich habe tatsächlich mal Abitur gemacht, auch wenn ihr das vielleicht nicht glaubt. Aber Raphael Kotte, Frager, Beste, hiermit gegrüßt, denn der SV Holthausen Biene hat seit dem 1. November eine Darts-Abteilung in seinem Verein. Und jetzt ratet ihr beiden doch bitte mal, wie sich diese Sparte nennt.
Ich bin gerade völlig überfordert mit allen Informationen, die du vorne angestellt hast.
Ich bin bei Biene ausgestiegen.
Club 26.
Nee.
Club 26. Und wenn das nicht auf uns zurückgeht, ja, wenn diese Verbindung, der Mann hat mit mir Abitur gemacht, und ist fleißiger und treuer Hörer unseres Podcasts. Also wenn wir da nicht irgendeine wichtige Rolle spielen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also wir fühlen uns auf jeden Fall sehr geehrt. Ich denke, da kann ich für euch auch sprechen.
Wahnsinn. Wir spreaden die Vibes raus in die Dartsclubs. Das ist vom Feinsten.
Wir sind quasi ein Influencer-Podcast.
Ah, also ich würde auf jeden Fall, da bin ich bei dir, Lutz. Der Kollege braucht einen Shoutout, den er jetzt auch berechtigterweise bekommen hat. Sehr gut.
Ja.
Zurück zur Darts-Ekstase Richtung WM.
Ja.
Ich muss schon sagen, so langsam kribbelt, ne? Es wird winterlicher draußen, die Turniere, die großen Turniere, die Schlagzahl an großen Turnieren nimmt zu und so langsam ist es einfach in greifbarer Nähe, das ist bei mir aber jedes Jahr so, über den Sommer nimmt das immer so ein bisschen ab und man nimmt das Geschehen einfach nur noch so wahr und ab November entwickelt sich so eine Vorfreude und die ist auch dieses Jahr wieder da. Solange es denn alles dabei bleibt und die WM wie geplant stattfindet.
Ja, Lutz, ich glaube, dir geht's auch so, aber die Frage natürlich bei dir ganz besonders dann, wie viel Ekstase auch von dir selber, nicht nur im Hinblick auf die WM, sondern auch mit der eigenen Trainingszeit an Bord?
Ja, ist tatsächlich so. Ähnlich wie Jana es gerade auch gesagt hat, bei mir auch. So ab Oktober geht's bei mir dann los, dass ich auch selber wieder aktiver werde, mich nicht mehr zwingen muss, mal ans Board zu stellen, sondern jetzt wirklich täglich Minimum eine halbe Stunde, macht einfach Laune. Ich weiß auch nicht, für mich ist Dart ein Wintersport irgendwie. Bei mir kommt das dann wirklich so im Oktober wieder raus. Und ja, als Fan, als Zuschauer sowieso, die Taktung hat jetzt ja auch extrem zugenommen. Und es ist ja, ich meine, du hast ja gerade schon erwähnt, so lange ist es auch nicht mehr hin bis zur WM. Die Turniere kamen jetzt Schlag auf Schlag und es ist so mega spannend einfach. Und das kannte man nicht aus den letzten Jahren, dass wirklich irgendwie alles passieren kann. Ich habe noch mal gestern noch mal überlegt, so was hätte ich vom Jahr prognostiziert für jetzt, für die jetzt kommende WM. Und klar hätte man Van Gerben auch einen Zettel gehabt, dahinter vielleicht auch noch Peter Wright. Ich hätte Nathan Espinel, wenn man die Entwicklung, wenn die so weitergegangen wäre, wäre das für mich so der Geheimfavorit, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Aber dem hätte ich schon einiges zugetraut bei der jetzt kommenden WM. Aber das Jahr hat uns da alle eines Besseren belehrt. Es ist nichts vorhersehbar. Also es gab immer Überraschungen bei der WM, immer, dass Leute von hinten, ich sag mal, jenseits der Top 20 oder Top 30 ins Viertelfinale oder vielleicht sogar Halbfinale gekommen sind. das wird diesmal auch passieren, nur mit dem Unterschied, dass es keinen mehr wirklich überraschen kann. Mhm. Also wer will denn wirklich sagen, oh, dass José de Sousa jetzt im Halbfinale der WM steht, das ist aber ein Riesending. Ja, ist ein Riesending, aber es ist nicht eine Riesenüberraschung. Und da gibt es eine Menge an Spielern. Also auch wenn wir das Jahr sehen, Demi World Matchplay gewonnen, dann hatten wir im Sommer irgendwie Glenn Durrant, wo alle dachten, Alter, der brät jetzt alles weg, hat sich die Premier League geholt. Der hat gestern einen Tweet abgesetzt, dass er jetzt mit null Selbstvertrauen, weil er so schlecht gespielt hat zuletzt, in den Grand Slam geht. Also Gervin Price hatte eine super Phase, Peter Wright hatte eine super Phase. Mit Van Gerwen musst du trotz der Krise immer rechnen. Aber dahinter kommen 6, 7, 8, 9 Spieler, inklusive Gaga Clemens.
Jetzt muss ich dich unterbrechen, Lutz. Jetzt muss ich dich unterbrechen.
Ja,
auch rein. Weil, Jana, wir müssen natürlich auch jetzt mal Props geben Richtung Lutz Wöckner nach Potsdam, weil er Michael van Gerwen schon angesprochen hat. Und das ist natürlich ein Thema, auch Richtung Grand Slam, aber sicherlich vor allem dann eben auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, dass er nicht mehr dieser ganz klare Favorit sein wird und auch sein muss automatisch. Und Lutz hat ja, muss ich ehrlicherweise sagen, schon vor einigen Ausgaben mal vorhergesagt, pass mal auf, ich finde, das ist nicht mehr so klar. Der hat einen Knacks bekommen und das sieht man und das wird sich auch in Zukunft zeigen. Und deshalb ist die Breite in der Spitze breiter geworden. Und das sieht man eben jetzt auch bei diesen Turnieren und natürlich auch bei dem Jahr, was Van Gerwen gespielt hat. Jetzt kam noch die Rückenproblematik hinzu beim World Cup of Darts, wo man ja auch nicht genau weiß, hey, ist das jetzt nur etwas, was mal aufgetreten ist oder kann das auch in mehreren Wochen wieder auftreten oder ihn kontinuierlich halt beeinflussen im Negativen. Also auch das wird spannend zu sehen sein. Von daher, Lutz, muss ich sagen, du hast es eigentlich, was Van Gerwen betrifft, sehr, sehr gut vorhergesagt. Na klar, hat er jetzt auch zuletzt nochmal in der Autumn Series ein Players Championship gewonnen, aber du merkst auch in der Art und Weise, wie er spielt, finde ich, wenn man ihm bei den TV-Bildern so ins Gesicht guckt, es ist eine andere Gestik, Mimik, mein Eindruck.
Aber woran glaubt ihr, liegt das? Weil ich habe mir auch Gedanken über ihn gemacht und ich hatte so zu Zeiten von des ersten Lockdowns hatte ich das Gefühl, der hat so ein bisschen den Fokus verloren und habe mir gedacht, ich bin extrem gespannt darauf, wie der aus diesem Lockdown wieder rauskommt. Ne? Ich hatte das Gefühl, da ist irgendwie Babypause und Fischen, alles war wichtiger außer Darts. Erstmal kam er ja dann so raus, wie er auch aufgehört hat, nämlich wie man MVG kennt. Jetzt ist es gekippt. Jetzt frage ich mich, ist es jetzt dieses im Kopf, dass auch bei ihm auf einmal jetzt im Kopf es anfängt zu rattern und er merkt, er ist schlagbar geworden und macht ihm das zu schaffen? Oder glaubt ihr, es ist ein bisschen, dass er sich denkt, da fehlen so diese letzten 5%?
Ich glaube, es sind mehrere Sachen. Also erstmal ist es normal, dass wenn du so lange dominierst, dass du dass du irgendwann auch mal ein bisschen satt bist und dich neu motivieren musst. Das ist, glaube ich, so ein Grundding, was mit reinspielt. Dann kommen natürlich seine neuen Darts dazu. Ja. Und das hat in seinem Kopf so viel ausgelöst und hat eine Phase nach sich gezogen, in der die anderen dann gemerkt haben, okay, der Mann ist schlagbar. Und er hat in dieser Phase hat er seine größte Stärke verloren, nämlich seinen Nimbus, diesen Mythos auch. Dass Spieler im Match mit Van Gerwen gegangen sind und vorher wussten, okay, ich werde es nicht gewinnen, aber ich versuche mal so gut wie möglich irgendwie rauszuziehen und mich nicht komplett abschlachten zu lassen. Das ist mittlerweile anders. Jeder erkennt da seine Chance und geht auch mit einem ganz anderen Mindset in diese Matches rein. Und dann, ich habe ihn selber auch gefragt, habe ihm diese Frage gestellt, woran liegt diese ganzen Leute, die jetzt hochkommen und auch Turniere gewinnen können oder zumindest mal in ein Halbfinale, ja. Dirk van Dijven wurde beim World Grand Prix nur als ein Beispiel, woran liegt das? Und er sagt, pass mal auf, das ist alles Corona, dieses Jahr ist alles anders und wenn Corona vorbei ist, dann ist die alte Hierarchie wieder da. Das glaube ich allerdings nicht. In einer Sache gebe ich ihm recht. Dass die Zuschauer nicht da sind, das ist natürlich ein Vorteil für die Spieler, die nicht so erfahren sind auf großen Bühnen und kann vielleicht ein paar Prozent bringen, keine Frage. Aber diese alte Hierarchie, dass da oben ein großer Meister mit einer Glatze steht und dahinter reihen sich alle ein, das werden wir nicht mehr erleben. Ich glaube sogar, dass er im nächsten Jahr Platz 1 in der Order of Merit verlieren wird, weil er verdammt viel Geld zu verteidigen hat.
Ja, spannend. Ja,
ich halte es nicht für unrealistisch, ja.
Ja, spannend insofern, aber das mit den Zuschauern ist natürlich ein Punkt, aber jetzt auch schon Normalität geworden, zumindest bei den Events sind ja jetzt auch schon ein paar abgelaufen, von daher muss man sich da auch dran gewöhnen, muss ja jeder tun. Aber wir sind gespannt. Also wir nehmen den Podcast ja auf und sind ja auch keiner, der jetzt jedes Ergebnis aktuell durchnudelt, sondern während wir jetzt reden, geht der Grand Slam los. Aber trotzdem kann man natürlich einmal drauf gucken, dass Gabriel Clemens mit MVG eben auch in einer Gruppe ist. Joe Cullen und Adam Hunt ist jetzt mal so die Ausgangsvoraussetzung für ihn. Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, während wir sprechen, aber ich glaube, der hat eine gute Chance, der Gaga, auf der Bühne gegen MVG.
Ja, er hat natürlich ein wichtiges Match jetzt gleich zum Auftakt gegen Cullen. Das ist schon nicht unwichtig. Wenn er das gewinnt, hat er eine Riesenchance, finde ich. Und dann auch auf 10.000 Pfund, die er im Achtelfinale kriegen würde, die ja auch nicht unwichtig sind, was die Setzliste bei der WM angeht. Da steht er im Moment auch auf der
Karte. Aber ganz kurz nochmal. Ja, bitte, Janne.
Ja. Vielleicht wollen wir auch das gleiche ansprechen, weil ihr jetzt gerade bei Gaga seid, wollte ich auch nochmal kurz auf diesen World Cup of Darts zu sprechen kommen, über seinen Auftritt mit Max Hopp. Wollte euch nämlich die Frage stellen, wie ihr das empfunden habt. Ich meine, klar, das war historisch, Halbfinale hat es noch nie gegeben für die Deutschen, sehr guter Auftritt der beiden. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war der nächste Schritt, den wir gegangen sind im Darts aus deutscher Sicht. Glaubt ihr, es war eine Eintagsfliege oder habt ihr auch so das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen vielleicht die neue Ära wirklich ist?
Eine Ära wird, finde ich, schwierig, aber eine Eintagsfliege würde ich auch sagen, auf keinen Fall. Ich glaube ja, ich habe es auch geschrieben, dass das auch noch durchaus hätte weitergehen können. Sie hätten einfach anders aufstellen müssen. Also warum spielt Gaga gegen einen in der Woche überragenden Gervin Price? Also den konntest du eigentlich nicht schlagen. Warum opferst du nicht Max in dem Fall und lässt dann Gaga den Punkt gegen Johnny Clayton holen, der bis dahin noch kein einziges Einzel im Turnier gewonnen hatte, und hoffst dann aufs Doppel, wo sie einfach sich sehr gut ergänzt haben gegen... Den hatten wir vorher, Finnland und Griechenland, ja, glaube ich. Ne? So, dann hättest du auf jeden Fall eine reelle Chance gehabt, um ins Finale einzuziehen. Dann wären beide qualifiziert gewesen für den Grand Slam. Ja, schade am Ende. Nichtsdestotrotz, super Turnier von den beiden. Vor allem von Gaga nochmal im Speziellen, aber auch von Max. Hat Riesenspaß gemacht, da zuzuschauen.
Ich würde es so sehen und deshalb auch die richtige Aufstellung sehen von den Deutschen. Weil eben die Lage momentan so ist, dass Gaga Clemens die klare Nummer 1 irgendwie ist in Deutschland, das auch von den Ergebnissen sich widerspiegelt, und dann musst du den Typen auch in der Verfassung, in der er ist, an 1 spielen lassen, also gegen den besten Waliser in dem Fall, gegen Gervin Price. Vorher im Halbfinale war es eine andere Situation, weil du ja nicht wusstest, dass die Niederländer taktieren sozusagen. Also das war ja aufgrund der Rückenproblematik, haben die Fans sicherlich verfolgt. Eine andere Ausgangsvoraussetzung oder eine andere Ausgangssituation. Jetzt in diesem Finale, in diesem Halbfinale habe ich mir gedacht, eigentlich genau richtig, weil der ist halt so gut mittlerweile und hat auch so steady Scores und kann so hohe Averages spielen, Gaga, dass er halt auch mal die Möglichkeit hat, Gervin Price zu schlagen, auch wenn das momentan einer der absoluten Superstars der Tour ist, keine Frage. Von daher glaube ich, ist es dann nicht... aber es ist vielleicht nicht hundertprozentig sicher, ja, ob er Clayton schlägt, den schlägt er vielleicht auch, aber genauso schlägt er vielleicht auch mal, wenn er richtig abliefert. Nein. Ja doch, finde ich schon. Nein. Weil ich finde, aus seiner Sicht, du musst es aber aus seiner Sicht sehen, finde ich. Und der hat diese Konfidenz, eben auch Leute zu schlagen. Und eben auch das Wissen, wenn ich gut spiele, habe ich ein ganz brutales Dartspiel. So, das hat er schon so oft gezeigt. Ja, und deshalb finde ich das voll okay, von der mentalen Seite zu sagen, er ist die Eins, deshalb bleibt er auch die Eins.
Ja, ist er natürlich. Gar keine Frage. Und das ist auch ehrlich, die Aufstellung, auch keine Frage. Aber in der Woche, ganz ehrlich, hätte niemand Gervin Price geschlagen. Also der alleine, Johnny Clayton war es, glaube ich, sogar ein bisschen peinlich bei der Siegerehrung. Gervin Price hat alleine diesen World Cup gewonnen, hat fantastisch gespielt, also muss man sagen. Und die Chance, dass Gaga auch mit seinem A-Game da überhaupt irgendwie hätte rankommen können, war verdammt gering. Die Chance aber, dass Gaga Johnny Clayton schlägt, war fast genauso hoch. Also wie die Chance klein war, dass er gegen Price gewinnt. Egal, Halbfinale, Haken dahinter, toller Erfolg. Und zu diesem Format nochmal, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, Mann, liebe PDC, mach da mehr draus. Also streck dieses Turnier. Die erste Runde, das ist viel zu kurz, dieses eine Doppel nur. Ich finde das so geil, da die Neuseeländer zu sehen oder Japaner, Philippinen. Macht einfach richtig, richtig Laune und streckt das auf 2 Wochen, macht das zum zweiten Leuchtturm neben der WM, neben der Einzel-WM. Kann ich nur appellieren.
Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt so ein bisschen was besprochen, was war. Wir wollen natürlich auch in die Zukunft blicken und grundsätzlich mal etwas besprechen, was wir immer gerne tun in diesem Podcast, nämlich Gäste reinholen. Und wir haben ja auch durchaus bunte Gäste. Gäste, die was mit Darts zu tun haben, die aber auch abseits des Dartsports vielleicht einen interessanten Job haben. Gibt Leute wie uns, die auch noch dabei sind. Ah, nein, Scherz. Ich glaube, wir können mal versuchen, unseren Gast mit reinzunehmen. Ist er schon da?
Haben wir
ja, einen. Wir haben heute wieder einen.
Der Influencer-Podcast hat einen Gast.
Hat die mich schon, hallo?
So, und der, ja, guck mal, Marcel, er ist hallo. Schon da.
Hallo.
Dann sagen wir hallo und herzlich willkommen zu Marcel Althaus, aka Marcel Scorpion. Grüß dich.
Ja, schönen guten Tag. Ich versuche auch, dass ihr mich noch sehen könnt. Hier, Moment, ich suche gerade hier meine Kamera. Ah, jetzt.
Oh.
Hallo, seht ihr mich?
Wow. Jetzt sehen wir dich.
Und jetzt, ey Leute, das macht uns so zu Amateuren, ne? Wenn ich dieses professionelle Setting da sehe und wir hocken hier irgendwie und keiner weiß ja, dass wir schon seit 2 Stunden hier rumstöpseln und werkeln, damit das irgendwie funktioniert.
Was meinst du denn jetzt als, professionell? Nur weil er da in so einem Autorennsitz hockt oder das sieht ja aus, als wenn du gleich noch, keine Ahnung, in deine Formel-1-Maschine steigst.
Ja, ich habe so ein kleines YouTube-Kinderzimmer seit Jahren und da gehört es dazu, so einen Rennsitz zu haben, ist halt, gehört dazu.
Ascha, du bist zu alt.
Ich weiß.
Das ist völlig normal.
Ich bin nicht zu alt, ich bin alt. So. Das wolltest du sagen, dann kannst du es auch ehrlich aussprechen. Ich komme damit klar, weil ich alt bin, kann ich die Wahrheit vertragen. Ich finde auch gut, weil man bei Marcel das direkt sieht, natürlich im Hintergrund die Dartscheibe, das Board. Sofort habe ich das im Blick.
Selbstverständlich. Und hier ist der Pokal von der Promi-Darts WM 2018. Der ist auch im Hintergrund. Hat auch seinen Ehrenplatz bekommen.
Hast
so
du
muss
den,
das sein. So haben wir es erwartet.
Hast du den einfach mitgenommen, also abgegrast? Oder hat da jeder so ein Modell bekommen? Also oder?
Nee, also ich habe ja das Turnier gewonnen mit Martin. Und Martin hat, glaube ich, genug Pokale mittlerweile zu Hause. Und dann hat er gesagt, Marcel, du hast da noch keinen. Willst du den haben? Und dann habe ich ihn natürlich sehr gerne mitgenommen. Von Düsseldorf nach Berlin war auch ein ganz schöner Ritt mit diesem Pokal im Auto. Aber hat sich dann am Ende des Tages gelohnt.
So ist Martin Schindler.
Ja.
Kommen wir gleich noch drauf, auch auf Martin Schindler und auch deine Verbindung zu ihm und was da so insgesamt hintersteckt, auch mit dir in der Dartszene. Aber lass mal Jana starten. Ich glaube, mit dem Thema, was dich natürlich insgesamt als Mensch und auch in deinem Business ausmacht.
Ja, hol uns doch einfach uns und unsere Zuhörer am Anfang einmal ab. Ich meine, wir haben uns eben die Zahlen nochmal angeschaut, auf YouTube insgesamt zusammengerechnet, über 2 Millionen Menschen, die dir da folgen. Das ist schon echt eine Hausmarke. Ich weiß nicht, Influencer und YouTuber, ich weiß nicht, welche Bezeichnung dir lieber ist. Hast auch eine hohe Affinität zum Darts, aber jetzt erstmal beantworte uns doch mal die Frage, wie wird man so erfolgreich? Was ist da dein Erfolgsgeheimnis gewesen? Warst du einfach früh dran, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder...
Naja, das ist, denke ich, nicht, weil als ich angefangen habe, haben die Leute schon dieses typische Argument gebracht, so jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen, jetzt ist eh schon zu spät. Also auch schon 2012 wurde dieses Argument noch gezogen sozusagen, obwohl es natürlich Quatsch ist. Du kannst immer anfangen, es kann immer gut funktionieren. Bei mir ist es einfach total die Hobbygeschichte. Ich war einfach voll der Konsument von anderen YouTubern. Ich habe mir so viel reingezogen, dachte ich mir eines Tages, ey Marcel, komm, also jetzt... Du machst nichts hier nach deinem Abi, was in irgendeiner Form sinnvoll ist. Dann kannst du noch was Sinnloses starten. Dann habe ich mein erstes Video hochgeladen. Und es war auch total, ohne irgendwie im Kopf zu haben, dass man damit irgendwie Geld verdienen könnte oder so. Das gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so wirklich. Und was dann daraus entwickelt ist, also das kann ich euch selber nicht beantworten, wie das so, also das ist einfach zu krass. Und ich kann es auch einfach bis heute nicht glauben, dass das alles so gekommen ist, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich kann gar nicht genau erklären, woran es dann letztendlich lag, dass es bei mir so gut funktioniert hat.
Du bist ja größtenteils, sag ich mal, im Gaming-Bereich mit deinen Videos oder auch mit deiner Freundin im Netz unterwegs.
Ich sag mal so, ich war eher im Gaming. Also ich glaube, mittlerweile seit 1,5 bis 2 Jahren habe ich mich da schon größtenteils distanziert. So.
Okay.
Aber nicht, weil ich mich irgendwie von Gaming distanzieren wollte, sondern weil ich einfach auch nicht mehr so viel spiele. Also ich sage immer so, das, was früher für mich Call of Duty war, hat Dart schon für mich übernommen irgendwie.
Okay, gut, das ist natürlich jetzt auch genau das Stichwort. Das ist ja genau das, was uns auch interessiert. Woher kommt denn diese Liebe und die Affinität zum Darts bei dir?
Ich weiß noch, früher, mein Onkel hat irgendwie am 3. Januar Geburtstag und dann war das früher immer so, dass wir essen waren und dann war es Tradition, weil ich glaube, das WM-Finale war damals sehr häufig am 3. Januar, dass mein Vater und ich, dann, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 10, 11 bis 15 vielleicht, da war so die Tradition, dass man das Dart-WM-Finale guckt. Und ich dachte damals wirklich, es gibt nur vier Spieler, weil es waren immer dieselben im Finale zu der Zeit. Es war eigentlich immer Taylor versus und dann kann man irgendwen einsetzen. Also es war einfach eine ganz verrückte Zeit. Und ja, dann jedes Mal dieses WM-Finale geschaut und ich dachte sogar bis 2017, es gibt nur die WM als Turnier. Also so spät bin ich da eigentlich erst reingestartet, um zu verstehen, dass da noch andere Majors etc. Mit dabei sind. Und ja, dann diese Perfektion zu sehen, die Phil Taylor damals ans Board gebracht hat und wie das einfach aussah und wie perfekt und diese Crowd im Hintergrund, die sich verkleidet und total abgeht, also diese Mischung, ich kann einfach gar nicht verstehen, wie jemand nicht Dart-Fan sein kann, um ehrlich zu sein. Also das ist einfach sehr früh gekommen.
Und dann hast du nicht nur angefangen, Darts zu konsumieren, sondern es auch selbst zu spielen und hast auch selbst an deinem Dartspiel angefangen zu arbeiten.
Das halt eher so seit, also die Promi-Darts-WM war da eher so der Startschuss. Also das war Anfang 2018. Mhm. Da habe ich halt so mehr oder weniger vorher so 2 Monate so trainiert, damit ich wenigstens, keine Ahnung, die Scheibe treffe. Wobei es auch nicht immer geklappt hat. Ich habe eine 1 geworfen, ich habe ein Leg mit einer 1 eröffnet. Also 501, nicht mal auf eine 4 vorne gedreht, sondern immer noch die 5. Das war ein sehr, sehr guter Moment. Aber ja, ich würde sagen, jetzt so seit ungefähr 2 Jahren, so seit Ende 2018, arbeite ich wirklich auch sehr aktiv dran am Dartspiel und fahre auch viele Turniere, habe jetzt auch schon 2 Host Nation Qualifier für die European Tour mitgespielt. Ja.
Genau, 2 hast du in diesem Jahr schon gespielt. Was ist denn so dein Ziel jetzt auch mit Blick aufs nächste Jahr? Wo soll denn so deine Dartsreise hingehen?
Naja, also natürlich, es gibt 2 Antworten, wenn ich jetzt sehr diplomatisch antworte, dann würde ich sagen, ja, ich gucke mal so, wie es wird und so und letztendlich ist es auch der Ansatz, aber ich bin schon sehr ehrgeizig und ich glaube, dass mir dieses YouTube-Ding auch sehr geholfen hat, mal zu zeigen, weil ich war früher sehr unselbstbewusst und YouTube hat mir gezeigt, dass jemand wie ich es tatsächlich auch in irgendwas weit schaffen kann und das hat mir so ein bisschen auch die Initialzündung gegeben für Dart, weil ich glaube, die Entwicklung, die ich in 2 Jahren gemacht habe, das soll jetzt überhaupt gar nicht so klingen, als ob ich super toll bin. Ich bin absolut vielleicht durchschnittlich, vielleicht ein bisschen leicht überdurchschnittlicher Spieler bisher. Es geht halt darum, ich glaube, für die 2-jährige Entwicklung kann ich sehr stolz drauf sein und deswegen, ich will, also natürlich würde ich mir wünschen, irgendwann vielleicht die Tourcard oder so zu erreichen, aber das wird wahrscheinlich, wenn ich es schaffen sollte, in 5, 6, 7, 8, 10 Jahren passieren. Mhm. Weil das ist alles eine Entwicklung, die dann doch etwas länger dauert, als man erst dachte.
Aber ich habe nochmal in die Statistiken reingeschaut, weil wir gerade über die beiden Host Nation Qualifier gesprochen haben. Du bist sowohl in Hildesheim als auch in Riesa in der ersten Runde raus, hast aber einen sehr, sehr, wie ich finde, ordentlichen 74er Average gespielt. Ist das so dein Level oder waren das Tage, wo das Adrenalin noch mal ein bisschen was rausgekitzelt hat oder wo der Druck vielleicht sogar ein bisschen was genommen hat von deinem Potenzial? Wie bewertest du diese Ergebnisse?
Also tatsächlich bin ich eher so der Typ, der unter Druck besser spielt. Also da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich bin wirklich gar nicht Marke Trainingsweltmeister. Wobei ein bisschen würde ich es mir wünschen, weil da würde das Training vielleicht mal ein bisschen mehr Spaß machen, weil so quäle ich mich halt eher zu Hause und dann bei Turnieren fühle ich es erst so richtig sozusagen. Ja, also Mitte 70, ich tracke meinen Average jetzt gar nicht so häufig im Training, weil ich finde, das lenkt eigentlich vom Wesentlichen so ein bisschen ab, aber das war jetzt innerhalb von, ja, ich glaube, es war genau 1 Monat dazwischen, 2x74 gespielt, also denke ich mal, dass es mein Level sein wird. Mhm. Bei der 2. Quali war es ganz geil, weil ich halt direkt mit 15, 17, 18 Darts meine ersten 3 Legs gewonnen habe. Da dachte ich, boah, wow, Hier geht heute echt was. Aber ich habe dagegen Patrick Plötz verloren, der auch schon seit Jahren diese Qualis spielt und ich habe ihn in Köln sogar schon mal geschlagen auf so einem kleinen Turnier. Dann hat er mich aber am nächsten Tag komplett zerstört, 5-0. Das heißt, ich wusste schon, auf wen ich mich da einlasse und der hat einfach dann ab dem 3., 4. Leg hat der so konstant gespielt, da hat es dann nicht ausgereicht.
Mhm. Aber weil du gerade Trainingsweltmeister sagst, der du nicht so bist, wie viel trainierst du denn? Das interessiert mich jetzt mal, weil du willst ja dann auch offensichtlich mehr erreichen. Das ist ja recht ambitioniert, was du sagst. Finde ich auch gut, wenn man das so ehrlich von sich gibt. Was ist da so eine Zeit, die du reinhaust in so einen Tag oder in der Woche vielleicht?
Boah, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, jetzt hier gerade die Lockdown-Light-Phase ist ganz schlimm. Ich bin dartsüchtig. Ich kann es nicht lassen. Vorgestern habe ich 6 Stunden gespielt und ich wollte gestern nicht spielen. Ich habe es mir vorgenommen. Ich habe gesagt, Marcel, morgen spielst du dich, du musst auch mal regenerieren. Gestern um 23 Uhr, weil ich bin auch gerade aufgestanden und wir haben 13.43 Uhr. Also ich musste mir für den Podcast tatsächlich einen Wecker stellen. Das ist dieser
Das ist das Leben eines Influencers.
Ja, genau, das ist dieses Ding, was ich leider nicht, wo ich komplett Klischee bin und das ich nicht rausbekommen habe aus meinem Selbst sozusagen. Aber sonst versuche ich schon so 2-3 Stunden am Tag zu spielen. So. Gestern war zum Beispiel eine so kranke Trainingssession, da habe ich eine 3-4 Stunden dann abends noch gemacht und dann irgendwie 1580er geworfen. Das war echt ganz krank. Aber das ist auch nicht normal eigentlich.
Aber wie spielst du dann
alleine oder connectest du dich mit Leuten?
Ich bin total der Musik in die Ohren und alleine Spieler. Nur witzigerweise bekomme ich morgen was zugeschickt, beziehungsweise habe ich mir gekauft. Und zwar so, es gibt ja jetzt für SteelDart mittlerweile die ersten Systeme, die den Score auch zählen können, wie eDart-Automaten.
Skolia.
Mhm. Skolia, genau. Ich habe mir einen Skolia geholt. Ich wollte den Markennamen nicht nennen, aber wenn du schon hier so Gas gibst, dann bin ich natürlich dabei. Und ich bin mal gespannt, wie das alles so wird und gegen den Bot so ein bisschen spielen. Ja, das werde ich mal machen, die Tage.
Ja, das ist ganz cool, weil du ja natürlich auch den Bot entsprechend einstellen kannst, ne?
Genau. Ja. Und ich finde immer dieses selber mittippen, das finde ich immer im Spiel selber, wenn du in der Kneipe oder beim Turnier spielst, musst du ja auch nicht selber schreiben. Und ich finde, das bringt einen immer ein bisschen raus irgendwie, so nach der Aufnahme noch schnell aufs Handy gucken und den Score eintippen.
Deswegen mega finde ich das gut. Ja, finde
ich auch. Ja. Hast du denn schon, interessiert mich dann auch, wenn du das so ambitioniert angehst, auch so ein Gefühl, sagen wir mal dafür, den richtigen Dart schon gefunden zu haben oder das richtige Set gefunden zu haben? Wie ist es bei dir mit Gewicht und so? Experimentierst du da noch oder spielst du immer gleich?
Barney hat mal gesagt, das sind Dämonen in deinem Kopf, wenn du über Setup nachdenkst. Und das ist halt leider wirklich so, weil ich glaube, man kann halt nah dran kommen an das, was man wahrscheinlich braucht. Aber wenn dann 1-2 Tage komplett schlecht laufen, dann fängst du sofort an, Sachen in Frage zu stellen. Und das ist eigentlich, wenn man rational drüber nachdenkt, so eine schlechte Entscheidung, dann was am Setup zu wechseln. Ich würde sagen, ich bin schon ganz gut auf einem guten Weg, so was auch so, ich habe mit Schäften und so, habe ich so viel rumprobiert, also das ist echt auch nicht gesund gewesen, was ich hier für Sachen gemacht habe. Also wie ich das hier, ich war mehr am Rumschrauben als am Darts werfen eine Zeit lang, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, ich habe mittlerweile was ganz Gutes gefunden für mich.
Du bist ja auch
was trainierst?
Weil wir jetzt gerade beim Thema Darts sind. Willst du noch was zum Training sagen, Lutz? Feuerfrei.
Ja, ich so aus diesen Host Nation Qualifying raus noch. Weißt du denn mittlerweile, wie man 159 runterspielt?
Ja, und zwar das wird man keine Frage, 154. Ne? Ja, das war wirklich, es war auch so eine schlimme Situation. Es stand 5-4 gegen mich. Ich spiele gegen Springer, genau,
oder?
Genau, der dann auch am Tag, über den Tag, über den 8. höchsten Gesamtaverage gespielt hat und da sind wirklich Granaten, der hat super gespielt, genau, Nico Springer und hab den Decider quasi eigentlich, ich hatte eigentlich schon verloren so, es stand irgendwie 5-2, da habe ich noch 2 Legs gewonnen, da habe ich 159 Rest, weil ich mich vorher schon verrechne, dann werfe ich Triple 20, habe dann 39 Rest, aber dachte, ich habe 49 Rest, gehe auf die 17, treffe die Doppel-17, also bei 159, auch meine Kollegen, die bei Dart Connect mitgeguckt haben, haben danach mich angerufen, haben gefragt, mit welchem Rechenweg man es schafft, aus 159 eine 5 zu stellen letztendlich. Und ich habe es dann erklärt und die haben auch richtig gelacht, weil die haben da richtig rumgerätselt. Da war nämlich gerade hier die Development-Tour in England und meine ganzen Kollegen waren drüben und haben halt zusammen geschaut. Und das war ganz lustig. Ja, und da habe ich tatsächlich die 5 Punkte Rest und habe dann sogar noch eine Aufnahme, treffe sogar direkt die 1, aber dann die Doppel-2 wollte nicht und dann habe ich das Spiel verloren. Ja.
Krass.
Jana, jetzt du. Ich musste das nochmal erwähnen. Ist ein bisschen gemein, aber...
So kennen wir dich, Lutz. Wir sind das ja schon gewöhnt von dir. Dabei sind wir noch gar nicht bei Shame On, aber gut. Ich wollte nochmal kurz ansprechen, das Thema, weil wir bei den Darts gerade waren. Du bist ja auch bei Dartspool eingestiegen, vertreibst da, glaube ich, auch deine eigenen Darts. Du hast jetzt gerade erzählt, dass du wirklich ambitionierte Ziele hast. Im selber Darts spielen. Auf der anderen Seite näherst du dich dem ganzen Thema ja dann auch von so einer kommerziellen Seite aus. Wo siehst du denn jetzt da den Schwerpunkt?
Also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, was ich ja zum Glück nicht muss, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das Kommerzielle komplett sein lassen und mich aufs Spielen beschränken. Ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wenn jetzt der Teufel zu mir kommt und mich fragt, nie wieder Dart gucken oder nie wieder Dart spielen zum Beispiel, wäre auch eine sau miese Frage. Wüsste ich auch, ey, das wäre wirklich ganz schlimm, glaube ich. Aber ja, also ich habe mir halt irgendwann mal so gedacht, also erstens, das große Geld verdient man eh nicht mit Dart, also ich zumindest nicht, das kann ich dazu sagen. Und das meiste, was ich verdiene, das wird dann irgendwie in Taxifahrten zum Turnier oder in die Cola vor Ort investiert, sozusagen. Das heißt, also ich werde es nicht, das große Geld mache ich auf jeden Fall nicht. Und genau, letztendlich habe ich mir aber gedacht, wenn ich schon das Hobby wirklich, also dieses Hobby führe ich halt tatsächlich wahrscheinlich auch vom Kopf, von der Hingabe her mehr aus als meinen Beruf. Deswegen habe ich mir gedacht, so einen Standbein zu haben, wo ich dann da noch ein bisschen was mit verdiene, wenigstens wäre gar nicht so schlecht. Und dann bin ich da eingestiegen.
Stimmt es eigentlich, dass du auch ein Darts-Buch schreibst gerade?
Nee, das hatte ich aber tatsächlich mal überlegt.
Soll es da gehen?
Ja, genau. Ich kann es noch nicht schreiben, weil dazu fehlt noch die Tourcard, aber ich hätte es mir... es gibt einen Typen, der heißt Felix Hutt, der hat ein Buch geschrieben über das Thema Tennis.
Ja.
Und das Buch kennst du sogar. Krass, ja, das ist witzig, weil ich habe es schon vielen erzählt, bis jetzt kann es noch keiner. Das heißt halt Lucky Loser.
Ne?
Genau. Das hieß Lucky Loser, wie ich als 40-Jähriger oder 38-Jähriger versuchte, in die Weltrangliste zu kommen. Und er erzählt seine Geschichte sozusagen, wie er wirklich die schlimmsten Turniere in Ländern gespielt hat, wo man halt gar nicht wusste, dass man da Tennis spielt, um halt diesen einen ATP-Punkt sich zu holen, um in die Tennisrangliste zu kommen. Beim Dart ist es ein bisschen einfacher, da hätte es schon gereicht, sich bei der Host Nation zu qualifizieren und dann wäre man ja schon in der Weltrangliste. Aber genau, also mein Ziel irgendwie in die Weltrangliste zu kommen und dann so ein Buch drüber zu schreiben, so war mein Weg, so war mein Kopf auch in der Zeit, so habe ich über die ganzen Punkte nachgedacht, das fände ich super interessant, aber dazu muss es erstmal so weit kommen.
Ja, so, spannend. Die meisten Ideen und Gedanken entstehen ja, wenn man jetzt so eine Zuhörerschaft hat wie du, meistens so aus der Community heraus, ne? Würde ich jetzt mal so einschätzen. Was glaubst du denn, ist so das, was dich mit deinen Usern auf diesem Darts-Kanal jetzt am meisten verbindet? Was interessiert die am meisten?
Ich glaube, dass ich zum Beispiel im Gegensatz zu so einem Robert Marjanovic, dessen Videos ich mir auch sehr, sehr gerne anschaue, aus einem anderen Blickwinkel mit den Leuten spreche, weil die wissen, dass ich selber den Weg gerade von unten sozusagen gestartet bin. Und ich glaube, das finden die gut. Und ich glaube, die finden auch gut, dass ich so zum Beispiel die Promi-Darts-WM gewonnen habe. Ich glaube, da haben die so krass gesehen, wie die Leidenschaft da in mir aufgebrochen ist. Ich glaube, ich konnte auch in vielen Leuten diese Leidenschaft irgendwie dann auch mitwecken sozusagen. Und ich glaube, dieses Gesamtkonstrukt, das bindet mich echt. Und auch ich finde auch meine Darts-Community von den anderen, die ich halt auch noch habe, ist auch absolut meine stärkste, wenn ich auf, also so zwischenmenschlich die stärkste, wenn ich auf Turnieren bin und ich spiele dann da gegen jemanden, der dann auch irgendwie sich dann nach dem Spiel oder vor dem Spiel, am besten vor dem Spiel als mein Abonnent outet, weil dann weiß ich immer, dass die mit dem Kopf wirklich Probleme haben werden, mich zu schlagen. Aber nach dem Spiel dann sagt, hier, ich gucke übrigens deine Videos und so. Und das Coole ist, man kommt direkt in den Smalltalk, weil man hat diesen gemeinsamen Nenner. Wenn ich jetzt von meinem Hauptkanal, wo ich eher über Comedy die Leute unterhalte, wenn ich da jetzt irgendwie jemanden treffe, weiß ich ja gar nicht, für was er sich eigentlich interessiert. Aber da weiß ich es halt sehr genau. Und ich bin halt auch so ein kleiner Dart-Nerd. Ich weiß auch mittlerweile relativ viele so Fakten, die wahrscheinlich so komplett ja in diese Nerd-Richtung schon eher gehen. Und das ist halt cool, wenn man Leute trifft, die sich damit einfach identifizieren können und die das auch verstehen.
Ist es für dich auch so ein Reiz, dass das eine Sportart ist, die einfach noch gar nicht so richtig erschlossen ist? Also du hast gerade dieses schöne Buch genannt von dem Tennisspieler. Tennis ist erschlossen, was Trainingsmethodik angeht. Da weiß ich, wie ich, in welchem Winkel ich eine Vorhand oder eine Rückhand spielen muss, was ich dafür trainieren muss, um irgendwie gut zu werden. Und dann reicht es am Ende oder eben auch nicht. Aber ich stehe ja selber auch häufig am Board. Also ich träume nicht von einer Profikarriere, aber ich finde es schon irgendwie geil und hoffe auch drauf, vielleicht finde ich ja irgendein Geheimnis, was noch keiner gefunden hat, um das jetzt mal so ein bisschen überspitzt darzustellen. Also es ist einfach so ein Brachland, wo keiner weiß, ist es jetzt gut, 6 Stunden zu trainieren? Ist es vielleicht sogar kontraproduktiv? Sollte man mehr dies trainieren, das trainieren? Mentaltrainer, was macht das aus? Wie fit muss ich sein? Da gehören noch so viele Komponenten dazu, von denen man noch gar nichts weiß. Ist das für dich auch so ein Reiz?
Ja, Lutz, du sprichst mir da wirklich komplett aus der Seele. Also ich glaube, das ist genau das, worauf jeder irgendwie im Training auf der Suche ist. Man fragt sich ja auch, gibt es so ein elitäres Geheimnis in der Top 16? Haben die irgendwas im Training mal rausgefunden und sagen es aber nie? Und das hat denen total geholfen, weil du hast völlig recht. Vergleich es mal mit Fußball. Wie wahrscheinlich ist es für einen Talentierten sogar? Wir gehen von einem talentierten 11-Jährigen aus, der in die Bundesliga will. Der muss erstmal seine Stadtauswahl, seine Landauswahl, dann muss er wahrscheinlich 5 Nationalkader durchspielen und dann muss er auch noch am richtigen Tag Geburtstag haben, weil ich habe mal so eine Kaderliste gesehen, dass nur die Leute das soweit schaffen, die zum Beispiel bis Ende März Geburtstag haben, weil die dann noch in so einen anderen Jahrgang kommen und dann so die bessere körperliche Voraussetzung für ihren Jahrgang haben. Also es sind solche Details, wer Fußball so, also erschlossener als Fußball zum Beispiel, geht wahrscheinlich gar nicht. Aber Beim Dart ist es ja komplett autodidaktisch noch. Und es gibt, also diese Trainer, also Trainer gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich habe mir jetzt vor kurzem mal so ein Buch gekauft, das auch so ein bisschen methodischer an die Sache rangeht, weil ich bin so jemand zum Beispiel, wie du schon sagst, wann sollte man viel trainieren, wann sollte man Pause machen? Ich glaube letztendlich, jeder muss es aktuell noch für sich selbst rausfinden. Und ich gehe auch sehr methodisch zum Beispiel an die Sache ran. Aber du hast recht. Also ich denke mir auch manchmal, boah, ich wüsste gerne, wie es richtig ist. Und das ist halt einfach aktuell eine Wunschvorstellung. Weil das kann auch mir keiner bieten, weil es keiner weiß. Genau,
Wurfstil ist auch ein Ding. Wurfstil, genau. Riesenthema. Ey, ich meine, nehmen wir einen Hochsprung, ne? Also bis Dick Fosbury kam und mit dem Rücken über die Latte gesprungen ist, sind alle noch im Straddle drüber gesprungen. Das war völlig normal. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 20, vielleicht ja, wird da völlig anders geworfen.
Keine Ahnung. Aber Lutz, das ist es ja, weil du das eben angesprochen hast, was erschlossen ist und was nicht. Ich kann es ja relativ gut aus dem Tennissport wiedergeben. Und natürlich ist das immer so. Also was wir vor 20 Jahren trainiert haben, ist natürlich im Vergleich zu heute komplett sinnbefreit gewesen. Also dümmer konnte man eigentlich gar nicht trainieren. Es war aber damals der Maßstab, wie trainiert wurde. Ja? Keine Ahnung, spielst, machst Übungen, die im Match überhaupt nicht vorkommen, aber du hast sie 3 Stunden lang gemacht. Warum? Kommt im Match überhaupt nicht vor, ja? Komplett irrelevant. Und so ist es ja im Darts, bist du halt noch in einer Phase, wo man denkt, es ist wenig erschlossen. Ich komme aber langsam so eher von meiner Meinung an den Punkt, auch weil Marcel das gerade richtigerweise angesprochen hat, machen die Top-Spieler vielleicht was anders. Ich komme gerade so an den Punkt, dass ich denke, ist es überhaupt in dem Sport mal irgendwann relevant? Wird es überhaupt mal Coaches geben? Ja, dass so ein Top-Spieler mit einem Coach auf dem Turnier einläuft. Maximal laufen sie mit einem Manager heutzutage auf. Ja, und der ein oder andere arbeitet auch mit einem Mentaltrainer zusammen. Aber dass du da neben einem Coach stehst, der dir zeigt, pass mal auf, jetzt machen wir hier Wurfanalyse, das kommt mal vor. Ja, aber ich kenne jetzt keinen, die 2, 3, 4 Stunden aufzeichnen über Video, das wird auch gemacht. Aber ich krieg's immer mit, dass das eher noch eine Ausnahme ist. Und das finde ich spannend. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Vielleicht wird das auch gar nicht so kommen im Sport.
Wahrscheinlich schon, weil es gibt mittlerweile schon wissenschaftliche Ansätze, auch welche Parameter beim Wurf quasi leistungsbestimmt sind. Also es gibt das tatsächlich jetzt schon so ein bisschen, wird auch in dem Buch, also der hat das sehr wissenschaftlich gemacht, der macht auch so, also da sind dann zum Beispiel so 5 Faktoren. Beispielsweise ist eine Sache, wo er wirklich dann gemessen hat und an Messwerten gesehen hat, wenn der Ellenbogen sich zum Beispiel so wenig wie möglich bewegt, dann ist die Zielgenauigkeit deutlich höher als bei jemandem, keine Ahnung, der irgendwie so wirft und das bewegt sich ja alles. Und ich glaube, es gibt Ansätze, aber du hast recht, die große Frage wird, glaube ich, sein, wie viel Geld wird irgendwann in Dart drinstecken, weil dann werden auf einmal ganz viele Trainer aus der Ecke kommen, glaube ich, sobald der Trainer Geld verdienen kann. Und ich glaube, diese Entwicklung, dass die dann mit dem Trainer reinkommen, das kann ich mir sehr gut tatsächlich vorstellen.
Aber Marcel, das ist doch schon da. Deshalb habe ich das ja auch gerade gesagt. Das finde ich mich den interessanten Punkt. Gut, dass du es ansprichst, weil es ist ja schon mittlerweile so unglaublich viel Geld da, dass man meinen müsste, das hätte sich auch schon viel schneller professionalisiert, ist aber noch relativ langsam unterwegs. Und was du ansprichst, dann ist man irgendwann natürlich so, wenn man das wissenschaftlich angeht, physikalisch, dann bist du irgendwie so bei Dirk Nowitzki, wie bei Holger Gschwindner. Ja, genau, den Film haben ja sicherlich viele gesehen, viele Sportfans, die im Basketball zu Hause sind, wissen das ja auch, wie der an die Sportart rangegangen ist und an diesen perfekten Wurf, so wie der Film ja auch heißt, rangegangen ist. Das ist natürlich im Darts viel einfacher, ja, weil du nicht aus einer Bewegung klassisch kommst, sondern aus einem zweibeinigen Stillstand, will ich mal sagen. Auch das ist ein Punkt, aber irgendwo ist ja dann auch jeder wieder anders. Also jeder ist anders gebaut und da müsstest du quasi natürlich immer für die Person entsprechend ein perfektes Setup erstellen. Ist sicherlich interessant, sich mal dem zu nähern. Also vielleicht arbeiten da auch sukzessive immer mehr Spieler mit und arbeiten am perfekten Wurf und nicht nur durch viel Training, sondern eben auch durch Werte, Parameter, die du ja logischerweise feststellen kannst. Spannend.
Das könnte aber ja auch ein Trainer dann übernehmen. Er könnte sich ja die individuellen Leute anschauen. Er weiß dann halt vielleicht, wo er stehen muss, wie er das macht. Also zum Beispiel der Stand ist total unterschätzt, finde ich. Weil die meisten Aufnahmen, nach denen ich sage, ihr kennt es ja selber oder jeder Dartspieler kennt, eine Aufnahme wirfst du so eine richtig enge 100 und denkst du so, boah krass, das hat sich jetzt alles gut angefühlt. Und du weißt auch schon beim zweiten und dritten Dart, die werden jetzt auch gut. Und dann gibt es Aufnahmen, wo du beim ersten Dart, der geht in die 5 und wenn du dann auf die 19 gehst, geht der zweite auch sicher in die 7. Also beide gehen links weg. Und dann ist es halt wirklich so dieses, dann, also meiner Meinung nach steht man dann nicht richtig, weil ich glaube, die Armbewegung ist sehr schnell automatisiert und man muss, also ich finde es generell, also dass dann irgendwie ein WM-Finale dann Van Gerwen in 2,5 Stunden lang quasi nur 15er spielt, ohne Pause und dann mal ein 12er dazwischen und vielleicht mal 16, das ist halt, also ich kann mir das auch einfach noch gar nicht selber vorstellen, wie sich das anfühlen muss, so zu spielen. Mhm. Weil das ist einfach, also wie kannst du immer den gleichen Stand, immer die gleiche Armbewegung, wie kann man das so perfektionieren? So, das finde ich verrückt.
Mhm. Wäre das für dich eine Option, wenn du dieses Ziel, was du hast, es mal auf die Tour zu schaffen vielleicht, nicht schaffst, in diesem Trainerbereich, der wirklich völlig, völlig brach liegt noch, ja, gerade in Deutschland, da reinzugehen? Du gehst also ja sehr, sehr wissenschaftlich an dieses Thema ran, das merkt man ja.
Ja, also ich glaube tatsächlich, also ich unterhalte mich auch super gerne auch mit Mannschaftskollegen und so darüber. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da so richtig sehen könnte jetzt schon, aber ich kann mir jetzt auch noch keine Kinder zum Beispiel vorstellen. Also ich glaube, da fehlt vielleicht so ein bisschen noch dieses, um andere in dem Maß zu sorgen in meinem Kopf sozusagen. Aber ich glaube, es ist sogar eine Sache, über die ich die letzten Tage nachgedacht habe. Ich habe da dieses Buch irgendwie mal kurz weggelegt und dachte mir so, also Marcel, du gehst hier echt schon sehr wissenschaftlich ran. Eventuell könnte ich das Wissen ja auch mal weitergeben irgendwann.
Ihr wollt doch mit D-Puls auch Spieler unter Vertrag nehmen, oder habt ihr sogar schon? Ich weiß es nicht.
Wir haben jetzt erstmal so ein bisschen kleiner angefangen. Also wir haben zum Beispiel hier aus Berlin haben wir ein paar genommen. Dann, wir sind ja relativ griechisch verwurzelt, weil Janis, mein Geschäftspartner, und Nikos sind beides Griechen. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch Benny Simeonidis, den habt ihr auch beim World Cup gesehen. Der hat gegen Max Hopp gespielt. Also wir werden gerade so ein bisschen größer sozusagen, genau.
Mhm. Bringt mich ja vielleicht so auf den Gedanken, weil du gerade Janis Selacoglu auch ansprichst, den wir auch schon hier im Podcast als Gast hatten. Die Verbindung ist jetzt klar von dir zu ihm und natürlich auch dadurch ja die Verbindung sehr eng zu den Spielern, die dort unter Vertrag sind, zum Beispiel auch Martin Schindler, mit dem du auch häufiger trainierst, oder? Oder zumindest trainiert hast. Ist das immer noch so? Wie oft seht ihr euch? Wie ist da so der Austausch?
Na, das Witzige ist ja, wir müssen eigentlich, müssen wir das ja mal von hinten anfangen, weil die Frage ist, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, weil letztendlich wurde ich ja mit Martin durch 20 unglaublich glückliche Zufälle, also erstens war eigentlich Echo Fresh bei der Promi-Darts-WM dabei und nicht ich, er hat dann aber abgesagt.
Wer
ist
das übrigens? Ihr seht euch aber ähnlich, finde ich.
Und dann wurde ich quasi reingetradet. Und dann habe ich auch noch Martin bekommen. Erst war ich enttäuscht, weil ich kannte Martin gar nicht. Ich hätte lieber, weil ich kannte ihn ja, wie gesagt, auch nicht als Person vorher. Und dann hätte ich mir lieber so ein Van Gerwen natürlich gewünscht. Ist ja klar, so als Dart. Ich bin ja als Dart-Fan zu diesem Event gekommen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, Martin Schindler kenne ich gar nicht. Na gut. Und dann rausgefunden, oh, der wohnt aber tatsächlich hier auch in Berlin. Oder zumindest nah an Berlin. Strausberger ist er ja. Und dann dachte ich mir irgendwann, so vor allem nach dem ersten Training mit Janni, das war am zweiten Weihnachtsfeiertag, da war ich noch bei der Familie meiner Freundin und bin dann später zu Janni nach Hause gefahren. Da habe ich ihn auch kennengelernt an dem Tag. Und dann habe ich dann erstmal so verstanden, dass es eigentlich voll der Segen ist, dass ich Martin bekommen habe. Und ich meine, das sind jetzt super Freunde. Und ja, also Martin und ich sehen uns sehr häufig und gut zusammen trainieren. Ich glaube, also mit mir zu trainieren würde Martin jetzt auch gar nicht so extrem viel bringen, erstens. Und zweitens, also der ist einfach so gut, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Und er wird ja auch oft kritisiert, weil er vielleicht auf der Tour mal nur einen 85er Schnitt spielt. Aber wenn man mal sieht, wie der eigentlich spielen kann, das ist halt echt verrückt. So hat er ja gegen Gervin Price zum Beispiel auch letzte Woche gezeigt. Also mit Martin und so ist das alles sehr, sehr eng, genau. Mhm.
Wollte ich jetzt gerade sagen, wo siehst du sein Potenzial? Das können wir dann, glaube ich, außen vor lassen. Das hast du gerade schon dementsprechend beantwortet. Ist ja auch gerade eine harte Phase für ihn, ne? Bist du da auch jemand im Austausch mit ihm, freundschaftlich? Weil es könnte passieren, dass er die Tourcard vielleicht ganz, ganz knapp um wirklich ein paar Pfund nur verpasst. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass Martin, also ich glaube, wenn er die Tourcard verlieren würde, ich weiß, wie schwer die Q-School ist, habe ich ja auch schon Just for Fun mitgespielt dieses Jahr. Und nächstes Jahr läuft dann da ja auch so ein Barney rum und so. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher. Ja.
Aber der hat den Druck.
Ja, der hat den Druck, aber wirklich. Also dagegen hat Martin dann gar keinen. Also Martin,
vielleicht bin ich auch da übrigens, ne? Nächstes Jahr.
Ja, ja, dann können wir uns gerne unterhalten.
Klare
ich
Ansage.
Cola ein. So, und ich habe Ja, wie gesagt, schon gesehen. Also Martin hat sich die Tourcard 2017 in England geholt. Da gab es die noch gar nicht, in Hildesheim zum Beispiel. Und das ist halt einfach, also wenn man sich das mal vor Augen führt, die englische Q-School ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Das muss man einfach sagen. Klar haben wir die ganzen Holländer, die auch geisteskrank gut sind, aber die Engländer da drüben sind natürlich nochmal ganz anders aufgestellt. Also was in Stoke-on-Trent in der Pub League gespielt wird, will ich gar nicht wissen. Also die sind wahrscheinlich alle, können alle 95er Average spielen, bin ich mir sogar sicher. Die haben einfach keinen Bock auf PDC so. Und Martins Potenzial ist für mich, also ich glaube, ich würde ihm immer so gerne so ein bisschen Druck jetzt zum Beispiel gerade von den Schultern nehmen, weil wenn der entspannt spielt, ich habe den schon, also was der vor meinen Augen schon mit Socken am Practice-Board gemacht hat, einfach hingewatschelt vom Sofa und wirklich, er hat eine No-Look 180 geworfen, wo er bei allen drei Darts weggeguckt hat, also sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Der wirft immer mindestens 140, wenn ich auf sein Board gucke. Also das ist wirklich, der ist herausragend. Und ich bin der Meinung, dass man müssen sich auch überlegen, so die Deutschen sind auch einfach so jung. Ne? Max Hopp und Martin Schindler sind solche jungen Menschen zum Beispiel. Und Max hat man ja nur im Kopf, dass er schon so ewig dabei ist, weil er halt ja seit er 16 ist schon dabei ist. Mhm. Genau, richtig.
Aber was würde der Trainer Althaus ihm dann raten, wenn du ihn so gut kennst auch? Und ich finde, du hast ihn sehr gut beschrieben auch. Und der hat ein Riesenpotenzial, was ja auch immer wieder aufblitzt. Auch jetzt bei der Winter Series waren ja auch einige Matches dabei. Was fehlt ihm denn?
Also, wenn ich das wüsste, würde ich ihn direkt anrufen und ihm das sagen. Wir philosophieren natürlich auch immer so ein bisschen drüber mit Janni und mit Martin und wir sprechen da natürlich auch offen drüber. Wir haben da keine Geheimnisse voreinander. Ich glaube tatsächlich, dass das Einzige, was er machen könnte, ist mehr trainieren, was er jetzt aber aktuell wieder macht seit vielen Monaten. Also ich glaube, der kommt auch jetzt wieder richtig. Es ist natürlich, ich würde ihm einfach wünschen, genau eigentlich das, was ich ihm raten könnte, wäre mal in einem Turnier richtig weit zu kommen. Aber das ist natürlich ein Tipp.
Guter Tipp.
Ja, genau, richtig. Aber du weißt, was ich meine. Zum Beispiel letztes Jahr, wo er in bei der German Masters in der Langsitz Arena, wo er Van Gerven nicht nur geschlagen hat, sondern ein Comeback mit 4 Legs am Stück gemacht hat. Das war so ein Moment, da hätte ich auch gedacht, dass er dann daraus mehr mitnehmen kann zum Beispiel. Weil man braucht ja auch mal ein Erfolgserlebnis. Ich weiß noch, es gibt bei mir in der Karriere, ich habe übrigens für die Leute, die den Podcast ohne Video sehen, gerade Anführungszeichen gemacht, weil die Karriere würde ich jetzt nicht unbedingt so bezeichnen. Ich hatte letztes Jahr so eine kleine Downphase, auch wenn es eigentlich mein erstes richtiges Jahr war, aber ich war da halt schon so, dass ich so mega ambitioniert eigentlich dachte zu sein, war ich aber gar nicht, habe ich jetzt letztendlich gemerkt. Und dann kam in der schlimmsten Downphase, bin ich in der Berliner Rangliste mit 80 Teilnehmern Dritter geworden. Und seit diesem Tag, das ist jetzt fast ein Jahr auf den Tag genau her, hat sich bei mir irgendwas gedreht. Und seitdem ist die Kurve eigentlich nur noch nach oben gegangen. Und es braucht manchmal so Schlüsseltage. Und ich hätte gedacht, dass das für Martin einer war zum Beispiel. Aber ich denke mal, er hat noch genug Chancen. Und wenn er die Tourcard verlieren sollte, dann wird er sie sich sowieso wiederholen. Und wenn es jetzt nicht in diesem Jahr ist, dann wird er halt in einem Jahr, wo hoffentlich wieder viele European Tours sind, also wenn der nicht, also ihr müsst euch das so vorstellen, der ist halt besser als die Leute, die die Host Nation Qualifier spielen. So. Das ist halt einfach so. Und der wird sich halt dann von 17 Events, vor allem jetzt, man muss ja wirklich sagen, die Regelung, ich finde es natürlich gut, weil ich genau in dem Level bin, wo die, also ich bin so ein Amateur-Deutscher, der dann natürlich eine gute Chance bekommt, aber an sich ist diese Regelung, die Deutschen werden da so krass bevorzugt bei der European Tour. Da wird Martin, also in Riesa wurden 8 Plätze ausgespielt. Da würde Martin sich in Augen zuqualifizieren. So, und dann
Corona-bedingt natürlich
vielleicht auch so schon wieder.
Wie bitte? Aber Corona-bedingt natürlich auch, muss man fairerweise sagen. Also ich gebe dir recht.
Ja.
Stimmt, aber es war natürlich jetzt sehr besonders in diesem Jahr. Ne?
Aber fängt ja auch schon bei der Regel an, dass 2 Deutsche schon gesetzt sind, immer. Also dass Gaga und Max. Ich als deutscher Darts-Fan freue mich natürlich, aber es gibt, das wird jeder bestätigen, also würde man jetzt mal die ersten 16 in der niederländischen Rangliste zu dieser Quali in Riesa geschickt haben, da würde das ganz anders aussehen.
Ja, wir haben halt den Markt, ne?
Ja, welchen von den deutschen Darts-Spielern, ich meine, du hast jetzt viel über Shindy erzählt, hast jetzt Gaga schon ein paar Mal erwähnt, wer von denen, die gerade jetzt oben mitspielen, hältst du denn für den vielversprechendsten Spieler aus deutscher Sicht?
Also vielversprechend ist natürlich immer so ein bisschen, also ich würde sagen, wer aktuell liefert Gaga mit Abstand am besten ab. Darüber muss man, also da, wer sich darüber mit mir streiten möchte, kann es gerne versuchen, aber das ist einfach Fakt so. Das muss man auch einfach zugeben. Der hat jetzt irgendwie Winter Series Tag 2 oder 3 hat er 108 im Schnitt über 4 Spiele gespielt. Da will ich erstmal überhaupt wen sehen, der das macht. Außer Peter Wright und Price sehe ich da eigentlich niemanden. Und vielleicht ist Sousa, weil er für mich aktuell vielleicht auch in den Top 3 der besten Spieler der Welt ist, aber okay. Also der, aber wenn man zum Beispiel an Leute wie Max, Martin, Nico Kurz, die halt alle so jung sind und da hat es, ich meine, Peter Wright ist mit 49 Weltmeister geworden, zum ersten Mal. Warren heißt er bei der BDO, ne?
Ja.
Genau, der auch irgendwie mit 55 zum ersten Weltmeister geworden ist oder so. Es ist einfach total viel Zeit und ich würde sagen, vielversprechend würde ich dann sagen, ja, so Bereich Martin, Nico Kurz.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Verstehst du Nico, dass er die Turniere jetzt ausgelassen hatte vor den European Darts Championship, dass er da nicht hingefahren ist? Gab ja viel Verkehr so bei Twitter und in den sozialen Netzwerken, wo einige Leute gesagt haben, dass, warum macht er das, Mann, der muss nur sich qualifizieren, dann wäre er für die European Darts Championship qualifiziert gewesen. Ich glaube, es ging noch um das Turnier in Riesa, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich finde es eigentlich ganz geil, wie er das macht, dass er sich da überhaupt keinen Stress macht und sagt, lass die doch alle reden, es ist mir total egal. Ich entscheide selber, wann ich diesen Schritt gehe und wann ich ihn eben nicht gehe.
Ja, ich habe Mitte des Jahres sehr, sehr viel Call of Duty mit ihm gespielt und dabei haben wir natürlich auch viel gesprochen über diese Themen und ich glaube, dass Nico tatsächlich, er ist halt, glaube ich, so erzogen worden, also so kann ich es mir vorstellen, dass er einfach, dass so Sachen wie Ausbildung etc. in der Tasche haben, was ich auch total verstehen kann, einfach sehr wichtig ist und das ist auch definitiv wichtig. Ich habe ihm ehrlich gesagt, an deiner Stelle hätte ich es versucht, weil ich den Traum natürlich irgendwie auch leben will und er hat das Potenzial mal 10, also er kann das, er hätte es ja locker geschafft, so. Er hat ja auch Q-School nur einen Tag gespielt, so zum Beispiel, ja. Ne? Das ist ja so ein Ding und der ist ja halt der absolute, der ist halt, also wenn nicht er sich eine Tourcard holt, dann würde mir eigentlich kaum jemand einfallen. Aber letztendlich hast du völlig recht, es ist auch eine coole Art und Weise, wie er damit umgeht, ist ein super entspannter, lieber Typ, ich mag den total gerne, also der ist ja schon eher zurückhaltend für das, was er eigentlich drauf hat und das ist auch mal schön zu sehen, finde ich, und ich habe ihm halt ehrlich gesagt, mach's bitte mal irgendwann wenigstens so für mich, spiel mal für mich die Q-School alle 4 Tage so, damit ich mal sehen kann, ob du es schaffen würdest, aber genau, ist für mich ein Ausnahmespieler, der es halt einfach ruhig angehen lässt und was ich auch in seinem Alter verstehen kann. Ich glaube, der verdient auch da, wo er jetzt gerade arbeitet, nicht schlecht. So, warum sollte er es aufgeben? Er mag seinen Job zum Beispiel.
Ja, und man muss auch, finde ich, diese ganzen Reisen, das bedenken viele nicht. Also ich habe gestern Abend zum Beispiel noch mit Martin telefoniert, als er in Düsseldorf gelandet ist. Dann musste der da erstmal 1,5 Tage in Birmingham abhängen, um einen Flug zu kriegen und so. Das muss man auch wollen, da muss man auch Bock drauf haben. Ne? Man ist echt scheißend viel unterwegs in irgendwelchen Hotels und so geil sind diese Spielerhotels jetzt auch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich jeden Tag mit, keine Ahnung, Adrian Lewis und was weiß ich, wem abhängen will. Ne? Also das muss man sich dann auch echt gut überlegen einfach.
Ich bin, by the way, gerade ängstlich. Ihr nehmt die Audio hier schon mit auf, oder?
Ja.
Was ich hier sage? Okay, gut, weil ich bin ja so der kleine YouTube-Freak und ich gucke die ganze Zeit, weil ich habe meine Aufnahmen nicht gestartet, weil es mir keiner gesagt hat und ich habe gerade voll Angst, dass ich hier nicht aufgenommen werde. Okay, gut.
Dann müssen wir alles nochmal machen. Nochmal, kein Problem.
Der würde ich auch machen, nur ich finde die Folge gerade so spannend.
Ich dachte, du läufst schon volle Möhre von der ersten Sekunde an. Okay, dann haben wir dich technisch doch überschätzt, aber weil du das gerade ansprichst, was ich natürlich gerne wissen würde wollen auch, mal so eine Frage zwischendurch, wir können gerne auch nochmal auf Spieler zurückkommen, aber wie schaust du Darts und wie viel, weil ich kann mir jetzt vorstellen, oder das wäre so meine klischeehafte Vorstellung, die ist wahrscheinlich einfach bläht, aber ich sag's trotzdem, du sitzt da jetzt vor deinem Rechner, hast 24 Fenster offen und guckst es auf jeden Fall irgendwie auf deinem oder am Schreibtisch auf deinem Rechner, nie auf dem klassischen
Fernseher. Also bis jetzt alles richtig, also 24 Fenster sind offen, das ist schon mal korrekt, aber ich bin tatsächlich umgestiegen, du hast es völlig richtig eingeschätzt, früher war ich nur hier am PC. Aber jetzt bin ich tatsächlich so der Typ, der sich aufs Sofa legt, vor allem zu dieser Jahreszeit ist es natürlich gerade entspannt. Der Hund legt sich dann meistens zu mir und da gucken wir einfach im Fernsehen ganz klassisch. Und ich habe mir auch was eingerichtet, ich gucke ja auch jedes Players Championship, auch jedes Spiel, also komplett, ich muss mein Leben halt nach den Startzeiten von Dart irgendwie ausrichten. Und habe ich mir auch so eingerichtet, dass ich das jetzt auf dem Fernseher machen kann. Also ich bin tatsächlich mittlerweile voll auf dem Fernseher unterwegs.
Das kann ich bestätigen bei der Terminfindung hier für den Podcast. Hat Marcel nur geschrieben, 13.30 Uhr, Leute, da verpasse ich ja den Start vom Grand Slam. So, also was seid ihr eigentlich für Amateure? Muss man an der Stelle auch sagen, mit Recht. Ich wollte noch einmal ganz kurz zu Nico Kurz zurückkommen und dann auch noch mal einmal ganz kurz zu Gaga, weil ich mal so einen kurzen
Ausblick... Lutz-Frage muss ich auch noch beantworten. Da brennt mir auch schon die Antwort.
Ja, genau. Ich wollte so einen ganz kurzen Ausblick Richtung WM, aber auch Richtung Grand Slam jetzt einmal wagen, also was Gagas Leistung angeht und was dann auch da die von Nico Kurz bei der WM angeht. Was du den beiden jetzt zutraust?
Also... Ich glaube, dass Gaga ja, kann es ihm passieren, dass er, geht er als 32 gesetzt rein? Weil dann würde er in der zweiten Runde gegen Van Gerven spielen.
Ja, ist noch nicht klar. Aber genau das, was du sagst, vielleicht ist es am Ende besser, die 33 zu sein und nicht gesetzt zu sein.
Ja.
Als wie genau, Max mal dann auf sicher in der dritten Runde gegen Van Gerven dann zu spielen.
Ja. Ich glaube, jeder weiß, dass Dart, jeder, der auch selber schon mal Turniere gespielt hat, wie krass die Auslosung entscheidet letztendlich. Die Auslosung ist wichtiger, als man denkt, auch wenn man natürlich über sich sagt, ja, ich kann jeden schlagen. Natürlich kann man, aber im Ali Pally beispielsweise jetzt mal zu normalen Zeiten, wo Van Gerven vielleicht nicht so ist wie jetzt aktuell, also schlimmer geht es nicht als zweite Runde gegen Van Gerven. Es geht nicht schlimmer so eigentlich. Und ich glaube tatsächlich, dass so viele Leute bei der WM teilnehmen, die aktuell gegen den Clemens keine Chance haben, also die von ihm einfach überrannt werden würden, wenn er seine Nerven behält natürlich, wobei ich ihn da super so einschätzen würde, dass er es kann. Und Nico Kurz hat letztes Jahr schon gezeigt, ich meine, der spielt in seinem ersten Spiel, spielt er fast einen Neuner, verpasst auf Doppel 12, also ich denke mal, dass wir den Jungs alles zutrauen können. Und ich hoffe, dass so Nico Kurz auch ohne Publikum das abrufen kann, weil Gaga hat es ja schon tausendmal bewiesen jetzt.
Ja. Gaga hat aber noch die Chance, also gerade wenn er jetzt Achtelfinale schaffen sollte beim Grand Slam und Players Championship Finals haben wir ja auch noch. Also ideal, glaube ich, wäre so Platz 29. Dann geht er aus dieser Van Gerven Wright Price, den entgeht er. Er müsste dann, glaube ich, Steve Beaton, meine ich, der steht auf 29, überholen. Dann hätte er irgendwie Rob Cross oder Michael Smith oder sowas in der Kategorie. Das wäre schon besser, glaube ich.
Ja, also wobei das natürlich, also die können ja, wie gesagt, alle geisteskrank gut Dart spielen, ne? Das darf man nie vergessen.
Ja.
Ja, der Best Case ist, du bist an 32 drin. Van Gerven verliert sein Erstrundenspiel, weil er irgendwie, es gibt ja auch so, gegen Nico Kurz zum Beispiel, ja, wird ihm Nico Kurz zugelost.
Wir können auch nochmal René Adams fragen, also möglich ist das.
Ja, genau, das war ja auch eins der legendärsten Matches. Nee, stimmt, das geht glaube ich gar nicht, oder? Wenn in der ersten Runde, das würde gehen, tatsächlich,
stimmt. Das geht. Kurz würde ja seine erste Runde vorher spielen, ja, dann in der zweiten auf Van Gerven und in der dritten dann auf Gaga. Aber das ist jetzt hier wirklich ganz großes Wunschkonzert, was wir hier abfielen.
Ja, letztes Jahr hatten wir ja auch gedacht, das muss ja passieren, dass Max gegen Clemens spielt, weil man dachte, Van de Pas wird mal eben weggeräumt von Gaga. Und dass er das verloren hat, war natürlich super ärgerlich. Also das, da habe ich mich so geärgert zu Hause, weil ich so gerne das deutsche Duell im Ali Pally gesehen hätte.
Ja, absolut.
Okay, Lutz. Möchtest du so langsam mal
berüchtigte
Kategorie hier einläuten?
Oh ja, wir haben auch schon ein knappes Stündchen jetzt auf der Uhr, aber es war sehr, sehr kurzweilig und sehr schön.
Wir wollen ja Marcel hier nicht zu lange vom Dartschauen abhalten.
Nee. Ich guck mal gerade in den Ticker, wie es gerade steht nebenbei.
Ja, sag mal. Interessiert mich ja durchaus auch. Aber die Schedule war für uns, glaube ich. Also es waren jetzt noch nicht die Mega-Kracher. Ja.
Ach, die haben jetzt gerade erst angefangen. Cross gegen Pipe. Oh, das wird aber, da muss Cross ja mal wieder. Gucken wir mal. Die Folge kommt ja am 26., ne, soweit ich mich bei euch auskenne.
Bis dahin sollte es Pipe geschafft haben.
Bis dahin sollte Pipe erst gebrochen haben.
Auch ja, das haben wir schon längst, das haben wir schon längst geknickt mit dem 26. Das können wir eh nie halten. Wir werden demnächst die Taktung ein bisschen erhöhen. Kennst du Shame On, die Kategorie?
Ich habe jede Folge gehört von eurem Podcast, jede Sekunde, keine Sorge.
Dann nur kurz für die erste.
Fand ich so geil, mit Dimitri, und dann hat die den Namen rausgepiept und ich dachte so, Mann, ich bin gerne gewusst. Aber weil Dimitri ist auch einfach ein witziger Typ, so ich mag den übelst gerne. So, ja. Mit dem kann man auch einfach reden. Der redet auch auf so eine ganz witzige Art. Nicht mal, wie er die Sachen sagt, sondern er sagt auch einfach lustige Sachen manchmal. Und wie er das bei euch gemacht hat, fand ich auch richtig genial. So, das war ganz geil.
Ja, vielleicht noch zur Erklärung für die, die die Folge mit Dimitri Vandenberg nicht gehört haben. Das kann man natürlich nachträglich auch immer noch bei Apple Podcast oder Spotify tun. Aber die kurze Zusammenfassung ist, dass die Frage war, welcher Spieler riecht am unangenehmsten oder, um es kurz zu machen, stinkt auf der Tour. Und wir waren davon ausgegangen, dass er jetzt niemals einen Namen nennen würde. Er hat dann aber tatsächlich einen Namen genannt. Und danach gab es eine Abstimmung bei uns intern, ob wir das senden sollen, dürfen oder nicht. Und ich habe 1-2 verloren, glaube ich. Ne? Kann man
nee, sagen. Die Frau hat sich einfach durchgesetzt. Ihr wart beide durchziehen, weil er dachte, durchziehen. Und ich habe gedacht, komm, bevor der Podcast hier nach der ersten Folge schon den Shitstorm erlebt.
Ja, ich glaub, also ich so war das auf jeden Fall. Okay, ich kann mich ja auch belehren lassen, dann haben wir dann so gemacht. Und jetzt kommen wir zu Shame On mit Marcel. Shame On ist ein kleines Spielchen. Es geht um unverschämte Fragen. Also Fragen, die man eigentlich nicht unbedingt stellt, die vielleicht ein bisschen eklig, unangenehm, unpassend sind oder wie auch immer. Und so nach meinem subjektiven Empfinden werden die immer ein bisschen unverschämter. Und du kannst halt jederzeit auch aussteigen, ne? Aber es sei gesagt, bis auf Robert Marjanovic haben das dann alle durchgezogen und haben die 10 Fragen beantwortet. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, und ich kenne ja die 10 Fragen hier vor mir, wirst du die auch meistern. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Marcel, wir starten mit der ersten.
Ja.
Du siehst aus wie 14. Freust du dich schon auf das Alter, wenn dein Nachteil zum Vorteil wird?
Ich finde, ich habe das Alter schon so ein bisschen erreicht, weil, also ich glaube, in Videos und so sehe ich wirklich aus wie 14. Ich glaube, in echt, teilweise kratze ich schon an der 18. Ich bin jetzt 26, um es vielleicht mal zusammenzufassen. Aber tatsächlich, jetzt sehen teilweise Leute aus der Schule, die damals so voll cool und Frühentwickler waren, sehen teilweise echt schon richtig scheiße aus jetzt gerade. Deswegen bin ich echt froh, dass es bei mir so ist, muss ich sagen.
Solche alten Männer wie der Bandermann sind natürlich auch neidisch, ne?
Ich bin neidisch auf Marcel, weil ich nachgeschaut habe und im Normalfall kann Marcel immer während der Darts-WM Geburtstag feiern. Also deshalb, das ist schon mal ein geiles Geburtsdatum.
Ja.
Zweite Frage: Wie geizig ist Raymond van Barneveld?
Oh, wie geizig ist Raymond van Barneveld? Wie kamt ihr denn auf die Frage?
Ich habe irgendein Video von dir gesehen, wo du gesagt hast, dass du, wenn du mit Barney bei der Promi-Darts-WM gespielt hättest, ihr habt ja 50.000 Euro gewonnen, Martin und du. Und Martin, lieb und nett wie er ist, hat natürlich die Hälfte gegeben.
Wirklich, jetzt, das habe ich ja hier im Podcast das erste Mal gehört, dass Janni darüber öffentlich gesprochen hat. Und ich fand es so geil, weil es halt tatsächlich von Martin auch wirklich jetzt, also so eine korrekte Aktion hat wirklich noch nie ein Mensch gemacht. Er kannte mich seit einer Woche. Das muss man sich mal vorstellen. Er hätte es mir einfach nie sagen müssen. Ich wüsste es jetzt immer noch nicht. So, das ist einfach, das war so, so super lieb von ihm.
Du wusstest gar nicht, dass das Ding 50.000 wert ist?
Das wusste Martin noch nicht mal. Das war das Witzige, weil die haben so wenig gedacht, dass der das Ding holt. Die haben ihm das gar nicht gesagt vorher. So, und das war halt, es war einfach verrückt und, ja, man könnte ja jetzt mal, das spare ich mir lieber, sonst erzeuge ich da noch Stress. Aber ich sag mal Folgendes. Ich glaube, bei Raymond van Barneveld wäre ich da mit 0 Euro nach Hause gegangen.
Ja, das hast du irgendwo gesagt, das hat ich irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Okay, dritte Frage. Dein Vorbild ist Samuel Kofi, die erste Darts-Influencerin. Kennt ihr euch eigentlich persönlich?
witzigerweise habe ich sie durch eure Folge so richtig kennengelernt und da habe ich so eine kleine wütende Nachricht an euch geschrieben, die jetzt nicht ganz ernst gemeint war, habe ich so geschrieben, ja hier, was ist die erste Dart-Influencerin, hier, was ist mit Marcel? Dann haben wir uns witzigerweise eine Woche später auf dem Turnier in Köln kennengelernt und wir sind jetzt tatsächlich richtig gut connected, verstehen uns super, auch mit ihrem Mann, wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe und es ist natürlich schön, auf diesem wirklich sehr einsamen Gebiet jemanden dabei zu haben, der es halt auch so macht.
Also 26 Darts verbindet, würde ich sagen, oder?
Ja, das muss man sagen, also wirklich. Das ist besser als Parship.
ja, nur so viel Darts-Influencer haben wir tatsächlich nicht, dass wir da noch weitere irgendwie zusammenbringen könnten. Aber noch zur Erklärung, sie ist natürlich die erste Darts-Influencerin.
Habe ich auch verstanden.
Natürlich wussten wir, dass es dich gibt und auch schon ein bisschen länger du da unterwegs bist. Du warst aber auch nicht der Einzige, der uns darauf hingewiesen hat. Das sei auch zu deiner Ehrenrettung gesagt. So, vierte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 26, wie geil muss man sich eigentlich selbst finden, um YouTuber zu werden?
Also es gehört auf jeden Fall schon ein starker Geltungskomplex dazu. Und ich sage auch immer, je psychisch gesünder ich werde mit dem Alter, desto weniger Bock habe ich auch eigentlich drauf. Also ich habe noch Bock so, aber ich bin ganz anders geworden. Ich bin viel weniger Zahlen fixiert als früher zum Beispiel. Früher ging es darum, wie viele Abonnenten habe ich, wie viele Klicks mache ich und so weiter. Und das ist jetzt viel entspannter geworden und das hat dem Job auch so ein bisschen die Leichtigkeit genommen, die jetzt gerade wiederkommt. Aber du hast natürlich völlig recht, also so ein gesunder Geltungsdrang, das, also du glaubst gar nicht, wie anstrengend YouTuber-Events sind, ne? Weil wenn von 25 oder 26 Leuten alle im Mittelpunkt stehen müssen, dann wird's anstrengend.
Darf ich da nochmal ganz kurz, weil das kommt mir jetzt gerade, weil ich das super interessant finde, auch eben den Punkt, den du schon genannt hattest, dass du gesagt hast, du warst am Anfang eigentlich total unsicher und hast über deine YouTube-Karriere mehr an Selbstbewusstsein getankt. Da denke ich mir aber gerade in den sozialen Netzwerken, da ist so viel Hass im Netz unterwegs, da braucht man ja eigentlich eine so dicke Haut. Wie steckst du das denn dann weg? Gerade wenn man das Ding vielleicht startet und sagt, naja, ich bin jetzt vielleicht nicht, ich habe jetzt nicht 150% Selbstbewusstsein, sondern vielleicht eher ein Ticken weniger.
Also der Trick war bei mir, dass ich nicht diesen typischen Fehler gemacht habe, mein erstes Video direkt auf meiner privaten Facebook-Seite zu teilen. Da fängt's schon mal an, weil das machen viele Leute, die dann anfangen und direkt ihr Video posten. Und es ist ja dann irgendwie leider in unserer Gesellschaft klar, oh, da macht jemand was Neues. Und dann fangen die Leute direkt an, aus dem privaten Kreis schon mal, dass dann der erste Hate sozusagen schon mal von denen kommt, was ja super schade eigentlich ist. Und bei mir war das so, ich habe auch am Anfang Videos ohne Facecam gemacht. Also ich habe damals Gameplays kommentiert. Das kann man sich eigentlich auch wie ein Podcast vorstellen. Eigentlich ging es auch voll off-topic. Es ging eigentlich gar nicht ums Game. Ich habe irgendwelche Stories erzählt und man hat eben das Gameplay gesehen. Und der erste Hate kam eigentlich auch mit dem ersten Erfolg. Das heißt, letztendlich werden eh nur Leute gehatet, die irgendeine Position erreicht haben. Aber es gibt natürlich Tage, da macht es einen total fertig. Das ist, und jeder, der sagt, na, mich stört das gar nicht, das ist für mich eine Lüge, das ist Bullshit. Wir sind alle Menschen und Menschen sind halt so gepolt, dass wir eine soziale Zugehörigkeit brauchen im Normalfall. Und man fühlt sich ja total, also Hate bringt ja das Gefühl in einem, dass man abgestoßen wird von der Gesellschaft sozusagen. Und ich glaube, das ist das, was wo unser eingebautes, ja, uraltes System sagt, oh, das darf nicht passieren, weil früher war man ja ohne Gruppe aufgeschmissen, ne? Kein Essen, kein Trinken, whatever. Und deswegen muss ich jetzt was tun, um wieder zu dieser Gruppe dazuzugehören. Und ich glaube, dass da dieses Unwohlsein herkommt und dass das eigentlich keiner wirklich abschalten kann.
Und wie gehst du mit dem Hate dann noch um? Als abschließende Frage dazu noch, also weil den gibt es bei über 2 Millionen. Das kannst du mir nicht erzählen.
Ich bekomme Hate, kannst du gar nicht vorstellen. Ja. Also ich habe alles schon mit, also wirklich, ich habe auch schon Eier an die Fenster geworfen bekommen.
Okay, krass.
Und so, ne? Also es war auch schon in dem Level und es gab auf der Straße auch schon sehr, sehr harte Auseinandersetzungen mit Leuten, die da mich gesehen haben und sich dann über mich lustig gemacht haben. Ich lasse mir das halt leider nicht gefallen. Würde ich jetzt aber wahrscheinlich eher. Ich bin ein bisschen entspannter geworden. Früher war ich so, was willst du? Und dann, das war, weil das immer so, wenn man so ungefragt angesprochen wird, das hat ja was mit, also ist ja eine super Respektlosigkeit einfach. Das hat mich immer sehr gestört. Aber wenn der Hate kommt, also was ich jetzt für mich entdeckt habe, das klingt jetzt sehr spirituell, aber sich kurz hinsetzen und dreimal tief durchatmen, hilft so gegen die meisten mentalen Probleme eigentlich ziemlich schnell. Mhm. Auch beim Daten übrigens kann ich sehr empfehlen, Atemtechnik.
It's a mental game.
Ja.
Sorry. Hate ist eine gute Überleitung. Ja, Hate ist eine super. Nee, passt. Ist eine super Überleitung zur fünften Frage, die eine Quizfrage ist. Oh, vervollständige folgende Line. Besser renn und zwar ziemlich schnell und weit von hier. Du hast nur doppelt so viel Abos, weil.
Die größten Opfer Minecraft spielen.
Hey.
Er hat mich richtig vorbereitet. Oha, jetzt werden die alten Tracks, wo ich mich als so just for fun als Rapper versucht habe, hier auch noch ausgepackt. Ey, krass.
Ja, ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm.
Also, es hat mir total Spaß gemacht, diese Musikprojekte. Und da ich nie die aktive Karriere angestrebt habe, kann ich das von mir irgendwie rechtfertigen.
Ich fand es auch gar nicht so schlimm. Also, am Anfang dachte ich,
das ist einer der schwächeren Tracks. Da hätte ich den besseren geben können.
Ah, okay. Aber am Anfang dachte ich so, das ist so, wie wenn mein Sohn irgendwie mit seinen 11-, 12-jährigen Kumpels irgendwie was aufnimmt. Aber dann nachher, also auch so von der Technik her, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Und wenn man weiß, dass du nicht jemand bist, der das professionell macht und das auch mit einer 100%igen Ernsthaftigkeit, dann ist das schon irgendwie okay. So.
Dankeschön.
Ja, aber kannst du das kurz erklären? Du hast nur doppelt so viel Abos, weil die größten Opfer Minecraft spielen. Das heißt, für unsere älteren Zuhörer übersetzt.
Es gab ein Beef mit, also das war eigentlich ein Just for Fun. Wir sind eigentlich Freunde. Wir haben nur auf YouTube haben so ein bisschen auf, wir haben gegenseitig uns so ein bisschen in den Videos, wie man heutzutage sagt, gefrontet. Ja. Revi heißt der, ist ein richtig netter Typ und er hat halt Minecraft gemacht und ich Call of Duty und da gab es immer diese, also das sind ja verschiedene Games, die haben halt in dieser Szene konkurriert und deswegen war das quasi so eine kleine Punchline. War natürlich okay. Alles nicht ernst, ist ja klar.
Alles klar.
Ich habe selber Minecraft gespielt.
Sechstens, du willst gerne auf die Tour, kannst jetzt mal mit zwei Fliegen oder kannst mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wem sollen wir die Tourkarte entziehen, um sie dir zu geben? Also wer nervt dich richtig ab?
Boah, jetzt muss ich selber einen Namen sagen. Jetzt bin ich in der Dimitri-Situation, nur er hat's durchgezogen.
Ja, aber das kommt. Du musst ja nur sagen, als Fan, wen du nicht gern siehst. Dimi muss ja sagen, wer stinkt. Also das ist
ja das stimmt.
Ein bisschen tougher.
Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die mit den Jahren so ein bisschen lustloser geworden sind. Die ist halt wahrscheinlich so eher so aus der, ich nehme noch ein bisschen Geld mit. Variante betreiben. Ich schaue mal kurz hier, ich muss es jetzt vernünftig machen. Ich gucke mal ganz kurz in die Order of Merit.
Jetzt kommt so Darren Webster oder sowas, ne?
Hey, den finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
Für mich Joe Pesci des Darts.
Ich kenne Joe Pesci leider nicht, aber so, warte, ich nehme keine Ahnung, Jamie Lewis, aber nur damit er 2 Jahre Pause machen kann und wieder gut wird.
Ja, der braucht eine Pause, das glaube ich auch.
Ja, glaube ich auch.
Ist nicht wirklich gut. Also quasi eine karitative Tat.
Genau, aber wenn man die Frage nicht besser beantworten können.
Ja, ja. Danke schön. Ich habe auch alles gegeben, aber ich habe tatsächlich auch so, damit die Leute, die das jetzt hören und mich gar nicht kennen, das jetzt nicht falsch verstehen. Also ich wüsste, wenn ich jetzt auf die Tour käme, dass ich halt 2 Jahre komplett zerstört werde, ohne Pause. Also ein Spiel in 6 Monaten gewinnen, wäre wahrscheinlich dann schon das Ding. Aber ich glaube, was dann passieren würde, ist, dass die Entwicklung sich extrem beschleunigt. Weil man muss ja dann auf einmal, es geht ja nicht anders.
Ja, uns ging's, oder mir geht es in der Frage auch weniger um dich, als vielmehr, auf den du keinen Bock hast. Ne? Hat ja jeder so seine Spieler, sonst würde es ja auch keinen Spaß machen. 7. Frage, den Skorpion erkennt man am Schwanz, den Skorpion auch?
Eher an der Nase, würde ich sagen.
Scheiße.
An der Nase?
Ja, also bei mir war es immer so, in der Schule wurde ich schon als Spitzmaus und so bezeichnet und dieser Nasen-Running-Gag, den konnte ich, weil ich habe eine relativ spitze Nase, ich zeige es euch mal hier im Profil, sieht man das?
Ja, warte mal, ich unterbreche dich gleich, du kannst gleich dazu kommen, dann ziehe ich nämlich die Frage 8 vor. Jo, verrat uns mal, wie kamst du auf dein krasses Konzept?
Ach so, erzählst den Leuten, dass ich mich hinter meiner Nase verstecke, war glaube ich da die...
Schlimmer, erzählst den Leuten, dass man sich vor meiner Nase erschreckt.
Ah, so rum war es sogar. Ah, okay. Ja, genau. Es war halt so, dass ich bin auch selber schuld, weil ich habe irgendwann mal ein Video gemacht. Da habe ich dann quasi die bis dato relativ wenigen Nasenkommentare habe ich halt vorgelesen und habe mich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ab dem Tag könnt ihr euch vorstellen, waren dann auf einmal 50% mehr Nasenkommentare da. Und
aber
dann
was ist denn mit deiner Nase?
Manchmal, ich habe einfach eine lange Nase, keine Ahnung, ich bin auch nicht bereit, mich unter das Messer zu legen. Und andere YouTuber haben das dann gerne natürlich auch ein bisschen im Spaß, weil ich ja selber auch aus meiner Perspektive halt sehr, sehr oft damit Witze mache quasi, dann bin ich quasi da angreifbar mit meiner Nase sozusagen.
Okay, also Skorpion geht dann auch weder über den Schwanz noch über die Nase, ist dann ein Sternzeichen wahrscheinlich?
Nee, Sternzeichen bin ich Schütze. Skorpion kommt von den Hannover Scorpions, weil ich damals ein riesiger Eishockey-Fan war und in der Meisterschaftssaison quasi in jedes Spiel in der TUI Arena war, weil ich ja aus der Gegend da komme.
Ja, wo genau? Ich bin ja Hildesheimer, deswegen ich...
Ach, du bist Hildesheimer, ich bin in Hameln geboren.
Ah, alles klar.
Sattelfängerstadt.
Ja, genau. Sonst auch nicht viel mehr, wenn wir ehrlich sind.
Nee, sonst gar nichts eigentlich.
In der Gegend ist nicht so wahnsinnig schön. Ach, krass, und nicht so viel los.
Hildesheim, ja, heftig. Ich habe auch einen guten Kollegen in Hildesheim und ja, das Coole ist ja, dass die ganzen PDC-Dinger auch in Hildesheim stattfinden.
Absolut, ja, okay. Die Halle kenne ich auch ganz, ganz gut.
Also,
so, weiter geht's, ja?
Nein, ich wollte nur sagen, ich finde das ja als Eishockey-Fan natürlich dann auch super interessant und offensichtlich...
ich kenne dich natürlich auch schon seitdem von den Übertragungen.
Ja, ja, aber dann hat sozusagen die Meisterschaft 2010 dir geholfen, deinen heutigen Spitznamen zu haben, in dem Sinne, oder? So habe ich es richtig eingeordnet dann, oder?
Ich glaube, den Namen habe ich tatsächlich schon 3-4 Monate vorher einfach als Fan angenommen, sozusagen, weil ich ja, wie gesagt, schon seit 2008 war ich regelmäßig da. Aber ich glaube, die Meisterschaft hat dann letztendlich nochmal den letzten Impuls gegeben, sich auch anderweitig auf YouTube etc. so zu nennen. Also das war schon wirklich damals eine geile Zeit und ja. Eishockey ist wirklich auch, ich habe auch bis letztes Jahr noch Skaterhockey gespielt, selbst als Torwart, auch mit dieser ganzen Ausrüstung und so, auch 8 Jahre gespielt, aber das wurde mir dann letztendlich jetzt auch ein bisschen viel. Ich habe mit Marcel Müller, dem Eishockey-Spieler von Köln, dem DEL-Spieler, mit dem habe ich zusammen hier in so einer Hobbymannschaft in Berlin, weil der ist eigentlich Berliner, haben wir hier so ein bisschen gespielt, es war ganz lustig, wir kennen uns halt auch ganz gut so.
Ja, der Mann ist in jeder Szene zu Hause, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist auch ganz schön. Ich habe mich zu oft selbst neu erfunden. Ich muss auch irgendwann mal, ich habe mir überlegt, ich müsste mir mal aufschreiben, wo ich jetzt eigentlich stehe und wo ich eigentlich hin will, weil es waren zu viele Hochzeiten, auf denen ich schon war, sozusagen.
Es ist auf jeden Fall die bessere Quelle Hannover Scorpions vom Namen her, als sich über Klaus Meine und die Scorpions da irgendwie zu labeln. Also für mich eine der schlimmsten Bands. Weil ich das
Gefühl habe, dass die Eishockeymannschaft nach den Scorpions sich vielleicht auch benannt haben könnte, nach der Band. Und dann würde die Connection doch über zwei Dingens passen. Ja. Ja, genau.
Ja, machen wir schnell weiter. Ja. Zwei Fragen hätte ich noch im Angebot. Jetzt muss ich mal gucken, einmal bin ich gesprungen. Ach ja, du gibst sehr häufig Tipps, wie man sein Spiel verbessern kann. Mit welchen und wie vielen Getränken erreichst du den richtigen Pegel? Das ist ja eigentlich die allerwichtigste Frage. Zumindest ab einem gewissen Niveau.
Cool. Ja, das ist ist natürlich so, dass, genau richtig, Jana sagt es völlig richtig, also Cola enthält natürlich Koffein, deswegen muss man natürlich auch irgendwann aufhören, weil sonst schlägt das Herz auch zu schnell, man braucht einen ruhigen Puls. Ich weiß nicht, was du sonst für Getränke meinen könntest, weil...
ich war ja noch nie auf dem Host Nation Qualifier, ich habe ja keine Ahnung.
Ständig nur Wasser erlaubt und das wird ja auch jeder bestätigen und deswegen, ja, ein Wasser und eine Cola und dann spiele ich dir die 180er, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Boom! Gut, letzte Frage. Wie oft musst du selber lachen, wenn du die Anzahl deiner Views siehst? Dass sich so viele Menschen diesen YouTube-Schrott reinziehen, ist doch unglaublich, oder? Fragt der alte Mann.
Da muss ich sagen, tatsächlich, ich sag mal so, über die Jahre ist es ja so, man hat den Kanal dann irgendwie ein bisschen aufgesplittet. Früher habe ich ja alles auf einem Kanal gemacht und jetzt irgendwie so ein bisschen themenbezogener. Deswegen, früher war ich noch viel mehr hinterher, wie viele Leute die Videos schauen, habe dann aber eher so traurig geguckt, wenn es weniger waren. Ich glaube, heutzutage habe ich ein gesünderes Verhältnis dazu, aber du hast völlig recht. Ich habe, das sage ich auch in Videos des Öfteren mal, wenn ich dann wieder irgendeinen Quatsch erzähle, dann frage ich den Zuschauer auch aktiv, warum er nichts Sinnvolleres mit seiner Zeit macht, als meine Videos anzuschauen. Also ich fühle den Punkt auf jeden Fall auch.
Also mir geht das wirklich so, ich kenne es ja ein bisschen von meinen Kindern, da guckt man mal mit über die Schulter, aber jetzt auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich echt sehr viel geguckt. Ich verstehe es nicht. Also es hat jetzt auch gar nichts mit dir zu tun, dass ich dich irgendwie kacke finde oder so, sondern die werden dann ja auch andere Videos reingespielt und da habe ich mir da auch irgendwelche andere YouTuber angeguckt. Ich wusste nach 6, 7, 8 Minuten teilweise nicht mehr, warum ich das gucken soll, weil es auch mir überhaupt keinen Mehrwert gebracht hat. Also genau. Deine Darts-Videos ist was anderes, ja? Also da gibst du konkrete Anweisungen und Tipps und Hilfe. Dann gibt es aber auch Videos, wo du einfach nur spielst. Warum soll ich dir jetzt da so lange zugucken? Ne? So, das ist einfach nicht mein Ding. Also ich check's nicht. Warum? Auch so TikTok-Sachen und sorry, bin ich vielleicht dann tatsächlich zu alt.
Ich überlege gerade, Charles, hast du es mit dem letzten Wort selber vorweggenommen. Ich wollte dir jetzt vielleicht auch, ich hätte vielleicht die Alterskarte gezogen jetzt, aber ja. Nee, ich kann es verstehen. Wo du natürlich recht hast, wenn du dir einen Film anschaust, hast du natürlich schon einen Mehrwert, weil da wird eine Story mit einem krassen Drehbuch, mit krassen Schauspielern gezeigt. Wir sind natürlich ganz anders. Genau, wir erzählen natürlich eigentlich nur über uns selbst. Ja. Und wenn du natürlich irgendwie, sind viele Leute auch mittlerweile mit mir aufgewachsen. Ich meine, ich mache das seit 8 Jahren und viele schreiben mir, ich habe angefangen, deine Videos zu gucken, da war ich 12 und jetzt bin ich 20. Oder ich habe teilweise auch schon viele Leute, die sind so alt wie ich mittlerweile. Und das ist natürlich, ist natürlich der Punkt, wenn du diesen, also du musst an der Person, du guckst vielleicht mal 2, 3 Videos und dann findest du irgendwie die Person interessant und ich glaube, dann wirst du gehookt sozusagen. Und alles andere ist, glaube ich, ist super schwer. Ich kann es selber auch, also als ich meine alten Videos noch, wie gesagt, die eher, wo ein Gameplay lief und ich im Hintergrund irgendwas erzähle, was ich gestern eingekauft habe, beispielsweise, wie sollst du das deiner Oma erklären? Das geht gar nicht. Also es ist unmöglich. Du kannst die richtigen Worte nicht finden. Sie weiß nicht mehr, was ein Gameplay ist. Sie weiß nicht mehr, was eine Playstation ist. Und Deswegen bin ich damit auch sehr, sehr spät erst an Familie und Freunde gegangen.
Ja, aber schöne Beschreibung, ja, kann ich mir vorstellen.
Aber klar, wie soll man das so jemandem erklären? Klar ist, Marcel, dein Score bei Shame On ist 26 gewesen. Das ist bei uns der Highscore, du hast durchgespielt.
Ja, Gott sei Dank. Aber na, Logo. Du hast tatsächlich Fragen gestellt, die mir echt unangenehm waren. Und das ist echt schwer, weil ich habe schon sämtliche Fragen über mein Sexleben, glaube ich, auf YouTube beantwortet. Deswegen schön, dass es hier mal in eine andere unangenehme Richtung
geht. Ja, deswegen fand ich das auch so schwer. Eben, du hast ja sogar, du erzählst ja sogar, wann du entjungfert wurdest. Und da ist ja alles. Man kann ja alles über dich finden. Und da war es ja schwierig, noch mal ein paar Sachen zu finden.
Ja, mit Fans hatte ich hier. Also Dimitri hat ja auch Vollgas gegeben.
Ja.
Das fand ich auch sehr gut.
Ja, hört gerne nochmal rein an euch da draußen. Also die Folge mit Dimitri kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen. Sollte man.
War das nachdem er Matchplay-Champion war oder davor?
Nee,
das war davor.
Deswegen,
das war nach seiner Zeit bei Peter Wright. Das ist der Championship-Maker-Podcast hier übrigens. Also,
so. Ja, dann werde ich jetzt die Q-School, das wird ja geil.
Ja, mega. Monaten. Ja, weißt du, wem du zu danken hast.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Sehr, ja, wir schön. Wissen auch, wem wir zu danken haben, Marcel. Das war ein sehr, sehr interessantes, aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ja, danke für sehr die schön. Einladung. Ich habe mich zwar ein bisschen selber eingeladen, aber ich freue mich.
Du standest eher auf unserer Liste.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Nee, aber hat mir Spaß gemacht und wie gesagt, macht auf jeden Fall auch weiter. Also ich bin über alles, wo ich noch mehr Dart konsumieren kann, auch wenn meine Freundin mir schon das öfter gesagt hat, ein bisschen mehr Zeit mit ihr wäre auch ganz schön. Aber je mehr Dart ich irgendwo hören kann etc., macht da bitte unbedingt weiter. Ich finde auch euer Format in dieser Dart-Podcast-Landschaft, wo es ja mittlerweile so, ja, ich sag mal so drei gibt's, glaube ich, die ich mir anhöre, da finde ich euers, weil ihr diese persönliche Komponente habt, richtig geil. Und ich würde mir wünschen, dass ihr mal irgendwie auch so einen Nico Kurz oder so mal einladet. Würde ich mir auch sehr gerne anhören.
Das nehmen wir mit als Feedback, da sind wir dran.
Aber wie du weißt, ist Nico ja nicht so redselig auch. Ne?
Da Nico wird kurze, logische Antworten geben.
Genau.
Ja. Vielleicht müssen wir vorher mit dem noch ein paar Runden Call of Duty zocken.
Also, oder ihr zockt Call of Duty und währenddessen macht ihr so einen kleinen Smalltalk. Ich glaube, dann wird es was.
Okay, gut. So gehen wir es an.
Sehr schön. Ja, dann nochmal vielen Dank. Klasse, dass du dabei warst, Marcel. Und alles Gute für deine vielen Projekte, da du auf vielen Hochzeiten zu Hause bist. Und das ist auch schön und interessant für alle Geschäfte sozusagen und auch im Sport natürlich. Alles Gute.
So, danke schön. Und ich gehe jetzt
großer Spaß. Gucken.
Ja, macht das.
Sehr gut. Genau. Ich auch.
Alles klar. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ja?
Jo,
euch auch. Ciao.
Tschüss.
So, dann haben wir es beendet, zumindest die Remote-Konferenz mit Marcel Scorpion. Ja, da war wirklich viel Interessantes dabei und ich fand, er hat viele sehr, sehr interessante Ansätze gehabt in seinen Antworten. Hat mich, ich gebe es offen zu, sehr positiv überrascht.
Ja, also gerade diese Herangehensweise, die der hat an Start, ne? Also diese nerdige, nenne ich sie jetzt mal, wirklich, das ist ja wirklich Deep Knowledge, was der uns da gerade verkauft hat, auch von diesem technischen Aspekt, den er mit reingebracht hat, hat mich auch überrascht.
Ja.
Sehr interessant.
Ist gut.
Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen. Bin immer noch ein bisschen geflasht. Der ist ja wirklich ganz, 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 ganz tief drin, auf allen Ebenen.
Ja.
Als Spieler, als Fan, als Freund von Spielern, als Ausrüster, als Manager, als Trainer irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich rangehen, liest darüber, guckt alles. Wow.
Ja.
Ja, absolut. Deshalb sagte ich das auch gerade zum Abschluss, dass er da auf wirklich vielen Hochzeiten tanzt. Das meinte ich natürlich auch irgendwo positiv. Und das hätte ich so jetzt auch nicht erwartet, dass er wirklich so intensiv sich mit dieser Szene und eigentlich gefühlt mit jedem Ergebnis, was da draußen passiert, auseinandersetzt. Also das zeigt den wirklich ganz krassen, nerdigen Fan und schön zu hören, dass er da wirklich so intensiv diesen Sport lebt mit allen Facetten.
Und sympathisch auch. Also ich hatte total ein bisschen Angst, dass er sehr anstrengend sein könnte. Also so diese YouTuber-Leute, man hat ja meine Meinung dazu jetzt auch rausgehört, aber vielleicht bin ich einfach wirklich zu alt für den Scheiß. Aber ich fand ihn auch sehr reflektiert, sehr ehrlich, aber auch rhetorisch gut, auf den Punkt.
Aber da muss man auch sagen, für unsympathisch wären jetzt über 2 Millionen Follower, die sich tagtäglich da irgendwie seine Videos reinziehen, auch echt überraschend, sagen wir mal so. Also das habe ich eigentlich nicht erwartet.
Ja, und ja, aber in der Welt überrascht mich gar nichts. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also
na, und ich glaube
auch. Ich habe mir Videos in den letzten Tagen angeguckt, da frage ich mich, wieso gucken das 800.000 oder 1,4 Millionen? Ich meine jetzt gar nicht nur Marcel, sondern auch so ein paar andere.
Ja, aber das sind die Stars der Neuzeit. Weißt du, früher hast du dir Bravo-Poster an die Wand geklatscht und da war Paris Hilton in It Girl und heute sind es halt YouTuber und Influencer, denen du halt so nah kommen kannst. Du hast ja das Gefühl, durch Podcast, durch Videos, durch Instagram, durch Stories, dass du quasi die...
Bei mir hing nie Paris Hilton.
Aber Moment,
bei mir hing Helmut Kohl.
Ja,
oh, und du bist wirklich alt.
Ganz ehrlich, wenn bei mir jetzt Baywatch Pamela Anderson gehangen hätte, ja, dann hätte mir das aber nicht wehgetan. Sie hätte mir auch die Zeit nicht gekillt an meiner Wand mit dem Poster. Das hätte mir meine Zeit nicht gekillt. Das andere killt mir Zeit. Also ich finde das auch total spannend, weil ich mit der Welt auch nur begrenzt was anfangen kann. Ich verstehe sie. Aber ich glaube, das ist auch einfach nicht mehr meine Zeit sozusagen. Also ich finde alles cool, was über Social funktioniert. Bei YouTube, was so Gaming anbetrifft, das finde ich wirklich krass, dass das so ein Tempo und so ein unglaublicher Markt geworden ist. Das ist ja irre.
Aber ich bin wirklich gespannt, wo das jetzt gerade auf dieser Darts-Schiene bei ihm dann hingeht. Ne? Also wie groß der Markt da ist, um das wirklich zu konsumieren. Weil da schafft er ja, wie Lutz eben gesagt hat, wirklich einen Mehrwert, indem er dann auch Trainingstipps geben kann. Und ich glaube, er hat ein ganz großes Potenzial, und zwar, dass Leute sich mit ihm identifizieren können. Das ist auch das, was ich eben sagen wollte. Das ist dieses Influencer-Merkmal. Du kannst dich mit diesen Leuten identifizieren. Und gerade Leute, die Darts konsumieren, sind auch immer Leute, die Darts spielen wollen. Und er zeigt dir, wie es gehen kann. Ne? Und das ist, glaube ich, echt, da steckt viel Potenzial dahinter. Deswegen bin ich gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. Und unsere Reise, Jungs,
wo die ist jetzt hier zu Ende, weil bei uns hat gerade an der Tür geklingelt und ich glaube, ich muss den Podcast jetzt hier beenden. Zumindest meine Beteiligung an diesem netten Gespräch.
Ja, dann gehe ich zu meinem Sohn und lass mich mal dafür abfeiern, dass wir Marcel Scorpion in unserem Podcast hatten, weil ich glaube, das weiß er noch gar nicht. Und der kennt den definitiv. Und viel Cola trinken, bevor man ans Board geht. Das habe ich auch gelernt heute. Ganz viel Cola trinken.
Genau. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Bleibt negativ und alles Gute. 26 Darts, we'll be back. Danke an euch, Lutz und Jana.
Negativ, den habe ich
mach
ja
den jetzt Jod
begriffen. Ciao.
Ciao.